geht um The Long Walk, der Todesmarsch. Ich muss hier ganz klar sagen, für mich ist bei dem Film der Weg das Ziel. Also es ist schon...
Ich weiß, das ist ein bisschen bitter, wenn man so für den Film spricht, aber der Weg ist schon das Ziel.
Welt da draußen. Wir sind's wieder. Steven Spielberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast. The Original Duo am Start. Nämlich der Steven. Hallo.
Hallo, Berg. Wir sind im Endspurt des Jahres. Geht jetzt richtig zu hier. Mit straffen Zügeln.
Ja. So wie wir unsere aktuelle Podcast-Planung sehen, wird das wahrscheinlich erstmal die letzte reguläre Folge sein für dieses Jahr.
Na, es könnte aber sein, dass da nächste Woche noch eine kommt. Wir haben ja nochmal umgeplant, mein Güter.
Ja, aber das wird wahrscheinlich auch spezial. Deswegen reguläre Folge.
Ja. Oh, habe ich nicht im Blick gehabt. So ein Scheiß.
Wenn wir jetzt den ganzen Podcast einfach so machen würden, das machen wir einfach super so. Lustig.
Wir sind aus Zwickau.
Genau. Das Witzige ist, ich glaube, irgendwann, ich würde es, glaube ich, noch hinkriegen. Ich bin ja nun mal gebürtiger Sachse und aufgewachsen in Sachsen, aber ich glaube, du verfällst irgendwann in irgendwelche erfundenen Dialekte.
Ja, das kann sein, weil ich kann ja, also, ich weiß nicht, wie das jetzt für den gebürtigen Sachsen da draußen bei mir eben gerade klang. Ich denke, es war bemüht. Vielleicht auch gar nicht so schlecht, aber an der einen oder anderen Stelle merkt man, dass ich kein gebürtiger Sachse bin und dass mir das nicht so leicht von der Zunge geht wie dir zum Beispiel.
Ja, genauso würde ich es auch sagen. Also man hört, dass ab und zu mal so ein Schlenker drin ist, der irgendwie nicht Sachsen ist, aber ansonsten ist es schon sehr gut. Also lange genug lebst du hier schon, dass man das irgendwie, also dir zutrauen kann, dass du das irgendwie drauf hast.
Man sublimiert das ja so ganz langsam in sich rein, so. Man merkt das ja gar nicht. Und ab und an verfällt man dann so ein bisschen, also nicht so krass wie eben, aber dann so einzelne Worte oder Wortendungen, das kann dann schon mal passieren. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen rede ich schon immer noch Hochdeutsch.
Ja. Mehr als ich auf jeden Fall.
Ja. Ich werde ja immer wieder darauf angesprochen. Also ich finde euren Podcast ja nicht schlecht, aber der Berg, der sechselt schon ganz schön. Und ich sage immer, keine Ahnung, ich höre das nicht mehr. Also, das ist.
Ja. Das ist wirklich so ein bisschen weghören. Also man blendet das dann irgendwie aus. Weil ich habe auch, wir haben auch eine sehr gute Freundin, die hatte auch immer, ich bin mit ihrem Mann ja befreundet und immer, wenn ich ihm Sprachnachrichten geschickt habe, hat die am Anfang den Raum verlassen. Ich dachte, ich kann das nicht hören. Mittlerweile sind wir selber, also auch wir untereinander sehr, sehr gut befreundet und ich glaube, die hört das auch nicht mehr.
Ja, also.
Aber.
Muss man ja auch, sonst wird man verrückt als Norddeutscher. Also, das muss das irgendwann passieren.
siehst du dich als Norddeutschen?
Ich sehe mich, ja, so an der Grenze zum. Also ich würde jetzt sagen, nicht Norddeutscher, wie sich ein Hamburger fühlt, aber so insgesamt würde ich sagen, schon Norddeutscher.
Ja, aber sonst, ja, stimmt, sonst haben wir ja noch Sandro. Der kann ja auch sechseln, dass Ende Tränen kommen.
Aber sowas. Macht
er auch so normal nicht, aber kann er. Ist er in der Lage zu? Ja, und Mo? Ja, bei Mo höre ich zum Beispiel auch eigentlich nur Hochdeutsch.
Ja,
also. So einen richtigen Dialekt irgendwo hörst du da fast gar nicht irgendwo raus.
Nee, da hat nichts. Da hat nichts Besonderes, der Mo.
Also ich weiß gar nicht. Ja, sein Lebensmittelpunkt und dein Aufwachsmittelpunkt sind ja echt nicht weit auseinander, ne?
Ja, das ist richtig.
Was sind das? Das sind keine 100 Kilometer, oder?
Nee, das ist weniger.
Ja.
Weniger, ja. Also er liegt ja noch ein bisschen weiter nördlich sogar
als ich. Ja, aber ich würde ihn eben auch jetzt nicht als Norddeutsch im Sinne von Hamburger bezeichnen.
Naja, vielleicht fühle ich mich als HSV-Fan einfach so. Das kann natürlich sein. Das spielt mir rein. Das
trägt natürlich dazu bei, ja. Helm Peter,
ja, das Legende.
Auf jeden Fall. Schön. Haben wir doch mal hier die regionalen Besonderheiten ein bisschen auseinanderklamüsert. Und am heutigen Tage haben wir unsere Spotify-Wrapped-Geschichten ausgewertet. auch eine coole Sache.
Ist prinzipiell schon auch immer interessant gewesen, so die letzten Jahre. Bei mir ist es jetzt nicht mehr ganz so aussagekräftig, weil ich vor 2-3 Monaten den Musikstreaming-Anbieter gewechselt habe.
Ja.
Und dadurch so ein bisschen,
stimmt,
das halt hinten raus verfälscht wurde. Also alleine das Album von Solence, das ist sicherlich mit in meiner Top-Liste mit drin, wenn es auch bei Spotify gelistet worden wäre. Ja, also generell war bei mir war es halt einfach, dass ich zwei Alben halt andauernd gehört habe und die halt alles dominiert haben und dadurch die Liste irgendwie nicht so abwechslungsreich aussieht wie zum Beispiel bei dir oder bei Sandro, der ja so ein krasser Vielhörer ist. Also hat ja irgendwie... Ja,
berufsbedingt wahrscheinlich auch, ja, halt einfach.
Na klar, aber er hat ja, ich glaube, fünfmal so viel Spielzeit wie ich. Wobei ich auch in der Zeit... ich glaube, was waren es, 16.000 oder 17.000 Minuten Podcast gehört habe. Also.
Ja, da habe ich auch recht viel. Habe ich sogar auch das bisschen, was ich von unseren Folgen, also sprich die, in denen ich nicht selber dabei bin, die höre ich ja halt alle konsequent im Gegensatz zu dir.
Das ist richtig. Sollte ich ab und an mal machen, haben wir letztens festgestellt. Ne?
Selbst das hat dazu geführt, dass das bei mir Steven Spielberg Platz 3 ist, der meistgehörten Podcast. Ja. Das ist schon ganz witzig.
Wirkt schon ein bisschen selbstverliebt, ne, wenn man seinen eigenen Podcast in die Top 3 hieft. So. Also das.
Ja, das schon. Aber natürlich, wenn man dazu den Hintergrund hat, dass eben bei einer auch gewissen Anzahl von Folgen man selber nicht dabei ist und das deswegen sehr legitim ist, das zu hören, macht das dann schon viel Sinn.
Werden wir ja nachher bei mir nochmal praktisch am Exempel durchexerzieren, ja, dass das Sinn gemacht hätte für mich.
Ja, ist richtig. Gut, dann pass auf. Ich habe jetzt auch nochmal so einen Vergangenheitsschwelgeblock, weil alles irgendwie Sachen, die ich kurz abhandeln kann, weil wir da schon mal drüber gesprochen haben. Ich beginne einfach mit Pflaster abreißen, weil natürlich diese Folge wird Mo hören. Und es tut mir auch ein bisschen leid, das so halt sagen zu müssen, aber ich habe halt bei Die Legende von Ochi, so schön das ist, dass Mo diesen Namen mehrfach gesagt hat und dass das einfach himmlisch klingt Ochi. Und dass ich mir das, ja, dass ich mir das jenseits so vorstelle, dass Mo das die ganze Zeit sagt. Kannst du ja hier nochmal einspielen von damals. Ochi. Ochi, Baby. Das ist wunderschön, aber dieser Film hat absolut gar nichts in mir ausgelöst. Also der hat mich emotional von vorne bis hinten vollkommen kalt gelassen. Ich habe mich da durchgequält, ich fand ihn furchtbar langweilig und auch irgendwo, der ist immer so hin und her getänzelt zwischen visuell interessant und hat mir gut gefallen und visuell echt super Billo. Also der ist halt mit viel Fantasie, mit irgendwie mit gefühlt kaum Budget gemacht und daraus macht man wirklich magische, schöne Momente optisch, aber auch manchmal Sachen, wo du dir denkst, Alter, sieht das scheiße aus. Damit kam ich gar nicht klar und auch, wie gesagt, emotional überhaupt nicht. Und es ging nicht nur mir so, es ging auch meiner reizenden Sofabegleitung genauso, die hat auch gesagt, hat mich komplett kalt gelassen und gut, ich muss auch sagen, ich habe auch so ein bisschen so ein Ick auf Helena Zengel, die war fantastisch bei Systemsprenger, aber schon bei ihr diesen langweiligen News of the World oder wie er hieß, da fand ich sie schon furchtbar überbewertet und auch in dem Film finde ich, macht spielt die wie ein Stück Holz, also ich kann damit irgendwie gar nichts anfangen, was die macht. Deswegen Die Legende von Ochi nicht meins. Dann habe ich einen Film mitgebracht, einen Kurzfilm. Den hattest du mal in einer älteren Folge, das ist schon ein bisschen her. Das war Folge Nummer 95, die erste Zeile Code. Da hattest du Summer Ghost mit.
Mhm.
Ein Anime über so eine Gruppe von Jugendlichen, die sich random im Internet zusammenfinden, weil sie einem Mythos eines Geistes, der auf so einen verlassenen Flugfeld erscheint, wenn man dort Feuerwerk abbrennt, nachgehen und dann zusammen tatsächlich diesen Geist finden und dann dem Ganzen auf den Grund gehen, warum der Geist da ist und was so dessen Ding ist, warum er noch im Diesseits noch oder zwischen Diesseits und Jenseits irgendwo noch so gefangen ist und dann die Geschichte von dem ergründen. Ganz toller Anime. Wirklich Richtig gut. Tolle Geschichte, tolle Charaktere, schöner Zeichenstil. Das sind sehr gut investierte 40 Minuten. Die kann ich auch Leuten wie ich, die eben keine Animes-Fans sind, wirklich empfehlen.
Oh, da geht mir das Herz auf, Berg.
Ja, wirklich schön.
Im Gegensatz zu Mo, der gerade mit den Fäusten gegen die Wand schlägt, bin ich hier richtig bei dir. Schön.
Ja, das einen freut des anderen leid. Yeah. So ist das immer. Ich reiche nur einen Kommentar nach zu House of Dynamite. Da habt ihr ja ziemlich prominent drüber gesprochen. Erst kürzlich in Folge Nummer 124, Hupen in der Apokalypse. Da wart ihr euch ja ein bisschen uneins über das Ende und ich reiche nach. Ich bin auf jeden Fall Team Steven, Team Mo. Ende ist super, so wie es ist. Hat mir gut gefallen. Absolut packend, wie ihr es beschrieben habt. Und ich kann auch die eine Kritik von Mo nachvollziehen. Also Idris Döner Elba ist halt so scheiß cool, dass du halt nie das Gefühl hast, dass der irgendwie ins Schwitzen gerät, sondern denkst dir, ja, wird er schon machen.
Ja, das stimmt. Aber insgesamt ist es wirklich packender Film zur aktuellen Zeit. Und ich kann das auch nur nochmal betonen, dass das Ende, das darf gar nicht anders sein. Also ich habe noch lange über die Kritik von Sandro nachgedacht und kann die immer noch nicht so richtig verstehen, weil der Film will ja genau das aussagen. Es gibt dazu keine Lösung. Egal, was der Film präsentiert hätte, es wäre egal.
Ich verstehe es natürlich auf so einer persönlichen Befriedigungsebene. Das ging nämlich meiner reizenden Sofabekleidung genauso.
Ja,
der Abspann lief, fing an und sie meinte, was? Wollt ihr mir jetzt verarschen oder was? Also ich kann schon verstehen, warum das in einem ausgelöst wird. Da
war deine Frau und meine Frau auf jeden Fall Freunde im Geiste. Die haben nämlich exakt gleich reagiert.
Ja, so sieht's aus. Und witzig auch, wir hatten ja in unserer Folge, als wir kurz darauf haben wir über Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben, den du ausgesucht hast und dann nicht da warst, um ihn zu gucken.
Stopp, jetzt rede ich. Ich will mich hier nochmal verteidigen, ja, weil es lag ja nun mal wirklich nicht an mir, dass ich bei der Folge nicht dabei war, sondern an der Aufteilung, ja, und vor allem daran, dass der Mo nur spät konnte an diesem Tag. Also, das war nicht meine Schuld. Ich will den Kopf hier nochmal aus der Schlinge ziehen, ja?
Ja, das stimmt. Aber geguckt hast du trotzdem nicht. So.
Hören sagen.
Aber ich würde auch sagen, also der ist sehr, sehr stark. Also House of Dynamite ist sehr, sehr stark in dessen Geiste. Weil die haben schon große Parallelen. Ja. Naja, das so mal. Ach so, einen habe ich noch übrig, aber dir geht's dann so, wie mir es lange Zeit gegangen ist. Ich habe nämlich beide Staffeln Mindhunter geschaut. Hatte ich angekündigt vor kurzem, weil das Ende der Staffel von Monster über Ed Gein hat mich dazu nochmal veranlasst, denn da geht's genau in diese Geschichte rein, dass zwei Vertreter des FBIs Interviews führen mit Serienmördern und da habe ich richtig Bock gekriegt auf Mindhunter und habe es direkt angefangen und muss sagen, die erste Staffel Mindhunter, die ist wirklich super Sahne, also die ist wirklich ganz großartig, kurz vor absoluter Meisterwerk-Perfektion. Macht richtig Spaß. Und dann habe ich das jetzt endlich mal genutzt, weil damals habe ich nur Staffel 1 geguckt und Staffel 2 habe ich nie gesehen. Und jetzt, da wir die nochmal geschaut haben, habe ich dann Staffel 2 hinten dran gehangen. Und muss sagen, die ist qualitativ super. Genauso wie Staffel 1, einfach vom Production Value her aufwendig gemacht, muss auch, deswegen wurde sie ja auch erstmal auf Eis gelegt, weil sie ja schweineteuer ist, das sieht man auch. Aber ich finde, in der zweiten Staffel geht so die Magie der ersten so ein bisschen verloren, weil ich finde so, das Coole ist, diese Interviews mit diesen Serienmördern. Und das tritt in der zweiten Staffel halt in den Hintergrund, weil die halt die Erkenntnisse aus diesen Interviews benutzen die ja, um eben dieses Profiling zu entwickeln und diese Verbrechenspsychologie halt irgendwie zu strukturieren und halt daraus wirklich psychologische Erkenntnisse zu gewinnen. Und in der zweiten Staffel wenden die das halt an, auf einen Fall. Und der Fall, der nimmt mir einfach zu viel Raum ein. Es geht irgendwie immer hin und her und dann haben sie wieder eine Spur und dann haben sie doch wieder festgestellt, dass die Erkenntnisse, die sie haben, noch nicht ganz richtig sind. Dann justieren sie wieder ein bisschen fein, haben sie wieder einen nächsten Verdächtigen und so. Und das geht halt Folge für Folge und du kommst halt irgendwie nicht vorangefühlt. Was halt mindestens 3/4 der Staffel ist nur dieser eine Fall, der jetzt auch nicht so wahnsinnig spannend ist. Und das ist ein bisschen schade. Aber Staffel 2 hat das Interview mit Charles Manson. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich geil. Das ist eine Szene, da saß ich auf der Kante vom Sofa. Die ist wirklich, wirklich gut, weil der Typ auch geil gecastet ist. Und das Interview läuft ein bisschen anders als alle anderen Interviews, die mit Serienmördern führen. Das ist schon ein Highlight, was mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist. Ist immer noch stark, Staffel 2, aber nicht so geil wie die erste.
Ist dann die Frage, hat dir das geholfen, nochmal die erste Staffel zu sehen oder hättest du jetzt auch einfach die zweite gucken können?
Das hilft schon, weil die wirklich an all den Sachen anknüpft, die in Staffel 1 passieren. Mhm. Gerade auch so dieses Dreiecksgespann zwischen diesen beiden FBI-Agenten und der Psychologin, die sie ja dann dazu holen für ihre Abteilung. Da geht es nochmal um die Personenkonstellation untereinander und wie die eben dann weiterverfahren, weil der Vorgesetzte ändert sich dann von denen auch. Und also das hängt schon sehr, sehr zusammen.
Ja, das ist immer...
Muss ich dir leider ja so sagen, dass du die erste nochmal gucken musst, bevor du die zweite guckst.
Ja, und damit rückt das in weite, weite Ferne, weil es einfach...
Obwohl es wirklich Spaß gemacht hat. Also es ist wirklich qualitativ echt großartig. Und vor allen Dingen Staffel 1 verdient es in Top 10 Listen der besten Serienstaffeln irgendwo stattzufinden, das muss man sagen. Und was auch spannend ist, vielleicht schaffst du es ja dann, es soll keine dritte Staffel kommen, aber es sollen 3 Filme kommen. Die sind, glaube ich, auch so halb gegreenlightet. Ich glaube, die werden kommen. Das finde ich richtig cool. Also da freue ich mich, wenn sie da nochmal reingehen und mit den Figuren und so, weil es einfach, es ist halt eben auch Produktion, hauptsächlich eben auch David Fincher, der halt stylisch inszenieren kann und seine Thriller und seine Kriminalsachen, die sehen halt geil aus.
Naja, dann schiebe ich das nochmal dahin, wenn die 3 Filme erscheinen.
So sieht's aus.
So, ich starte hier heute mit einem lustig lockeren deutschen Weihnachtsdubel sozusagen hier in meine Besprechung. Wir saßen letztens zusammen, hatten meine Schwägerin bei uns und wollten irgendwas locker Leichtes gucken und haben uns dann dafür entschieden, Pastewkas Weihnachtsgeschichte zu schauen. Das ist im Grunde genommen nur eine Spezialfolge der Serie Pastewka, ist auch schon 13 Jahre alt, glaube ich, also von 2013. Ich weiß gar nicht, ich hatte die vorher auch schon mal gesehen gehabt, aber das ist wirklich, wenn man Pastewka mag, dann kann man sich das auf jeden Fall mal angucken. Geht halt darum, dass er für seine Familie zu Hause einen Weihnachtsbaum besorgen soll und gleichzeitig aber auch noch einen Gala-Auftritt zusammen mit Anke Engelke als Wolfgang und Anneliese haben halt irgendwie in Düsseldorf und auf dem Weg dorthin kriegt er den Baum nicht und da geht alles schief und naja, wie man sich halt so eine Sache halt vorstellen kann, ja. Und das Beste, was diese Folge uns jetzt nochmal beschert hat, ist so ein kleiner, ich nenne es jetzt mal Running Gag zwischen meiner Frau und mir, dass andauernd, wenn wir uns sehen, wir immer uns gegenseitig zusingen, es Weihnachten zur Weihnachtszeit. Na, 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 na. Weil das halt so ein Lied ist, das die beiden performen und dieses Weihnachten, es ist schon auf jeden Fall ganz, ganz putzig und ist so ein bisschen bei uns hängen geblieben. Also, wer Pastewka mag, der kann das mal gucken, geht auch nur 40 Minuten, gibt's auf Netflix. Dann
übrigens auch mal vor zu gucken. Habe ich noch nicht gemacht, aber würde ich mir mal angucken. Habe ich schon ein bisschen was von gehört, schon mal von dir, auch schon mal von anderen, die das cool finden. Und ich mag ihn ja so als Figur und auch sehr gerne. Wusste gar nicht, dass das kein voller Spielfilm ist, sondern auch nur so ein bisschen kürzer. Von daher ist es ja
Doch spannender. Das ist schnell weggelutscht und man hat auf jeden Fall seinen kleinen Spaß damit. Ich hatte ehrlich gesagt auch mit Dahlmanns letzte Bescherung schon irgendwie meinen Spaß, auch wenn, ich kann das mal direkt vorwegnehmen, das ist nichts Besonderes, das ist ein deutscher Whodunit, ein Wer hat's getan, wie man ihn im Grunde genommen schon 100-mal gesehen hat. Halt in einem Weihnachtssetting, es geht um eine Familie, das Familienoberhaupt, Chef einer Fleischverarbeitungsdynastie lädt seine 3 Kinder ein, die kommen mit Familie dort an und er will dann halt verkünden, dass er das Geschäft aufgibt und am nächsten Morgen liegt er auf einmal tot in der Küche und dann geht's darum, wer ist gewesen. wie gesagt, das ist nichts, was man noch nie gesehen hat. Das ist sehr deutsch und trotzdem fand ich es irgendwie ganz gut guckbar. Das liegt halt daran, dass zum Beispiel Jürgen Vogel mitspielt und auch Heino Ferch, der hier so einen richtigen Arschlochtypen spielt und der auch mit seiner Beziehung zur Frau und auch Beziehung zur Tochter zu kämpfen hat und das richtig gut spielt. Also das hat mir gefallen. Der Rest ist halt so Standardware. Die Auflösung ist auch nichts Besonderes. Die Ermittlerin, die noch da ist, natürlich sind die dort eingeschneit und müssen und da kann die Polizei nicht hin, aber es gibt so ein Duo, so eine Art Verkehrspolizisten, die dann dort vor Ort sind und erstmal die Ermittlungen übernehmen. Die sind auch ganz charmant. Also ich sag mal, der geneigte Cineast, der macht einen Bogen drum. Alle anderen, die sich jetzt irgendwie angesprochen fühlen, die können da ruhig mal reingucken. Gibt's in der Mediathek.
Das klingt auch so ein bisschen so, als wäre das so eine Art Digestiv nach einem zu vollen Weihnachtsessen.
Ja, doch, doch.
Wo die Familie nur noch so auf der Couch liegt.
Ja, total. Ja, perfekt ja, dafür.
Doch, könnte ich mir vorstellen. Er spielt auch, ich mag hier zum Beispiel auch Thomas Thieme. Finde ich toll.
Der spielt den Alfons Dahlmann, das ist praktisch der Familienvater und Unternehmer.
Ja, den mag ich. Der hat auch eine gewisse Präsenz. Der war ganz, ganz fantastisch bei Unterleuten, diesen fantastischen Dreiteiler, den ich wirklich nur wärmstens empfehlen kann, nach einem Roman von Juli C.
Ja.
Wirklich fantastisch. An der Stelle grüße ich den Manuel vom Discord-Server. Der mag das nämlich auch sehr gerne, das habe ich mir gemerkt. Das hat mich wirklich damals sehr gefesselt. Toller Dreiteiler. Ja. Da spielt Thomas Thieme auch eine wichtige Rolle drin. Auf jeden Fall.
Ja, seine Rolle hier ist natürlich auch wichtig, nur leider nicht so lang.
Okay.
Ja, den nächsten Punkt, den kann ich an dieser Stelle relativ schnell abarbeiten, weil das in einer der Jahresendfolgen bei mir nochmal eine Rolle spielen wird. A Man on the Inside, Staffel 2. Und dann werden sich alle fragen, was? A Man on the Inside, was ist das denn? Da habe ich ja noch nie von gehört. Ja, liegt auch daran, dass die Dämel des deutschen Verleihs oder Netflix Deutschland das Ganze Undercover im Altenheim genannt haben oder Seniorenheim genannt haben, anstatt wie im Original A Man on the Inside, dann gäbe es jetzt nicht diese Verwirrung, weil ich sag mal, man konnte durchaus damit rechnen, dass es eine zweite Staffel geben wird und die gibt es also jetzt. Ted Danson ist wieder der rüstige Rentner, der als Undercover-Agent oder als Ermittler halt unterwegs ist. In der ersten Staffel war es im Seniorenheim und hier an einem College. Durch den Settingwechsel ist das Ganze so ein bisschen, also verliert das Ganze so ein bisschen den Kern natürlich der ersten Staffel, aber es werden geschickt Charaktere aus der ersten Staffel wieder mit eingebunden. Er ist immer noch absoluter Dreh- und Angelpunkt dieser Serie und absolut super. Ich könnte wirklich von dieser Serie noch 10 weitere Staffeln gucken, wenn das ähnliche Qualität hat, weil es einfach von vorne bis hinten Spaß macht. Und das soll es an dieser Stelle sein. Mehr dazu dann gerne in der Folge der besten Serien. Und ich vermute mal, dass Mo bis dahin das auch geschaut haben wird und du vielleicht auch, Berg.
Ja, das kann gut sein. Das ist perfekte Essensserie. Hatte ich eine gute Zeit mit. Das ist jetzt nichts, was ich über die Maßen überragend finde, aber fand ich durchaus guckbar und unterhaltsam, kurzweilig, ähnlich wie Running Point. Habe ich beides auf der gleichen Ebene, so 7/10. Mhm. Fand ich gut, macht Spaß, sind super sympathische Charaktere, also auch nicht nur er, auch Stephanie Beatrice in der ersten Staffel als Heimleiterin fand ich sehr, sehr angenehm. Das kann man sich angucken. Aber ja, hast du die erste Staffel nicht auch in der besten Liste?
Ja.
Von letztes dem Jahr, ja. Ach, letztes Jahr war die schon. Okay. Ja, siehste. Ne, du hast doch konstant bei dir weiter abgeliefert.
Ja, also ich war auch wirklich traurig, als die Staffel dann jetzt auch wieder vorbei ist, aber so ist das halt, ne? Aber ja. ich vermute, da geht's noch weiter. Also. Und Michael Schur ist einfach ein Gott, ey, der Typ, der schreibt halt nur geilen Scheiß. Das ist der Wahnsinn.
Ist das...
A Good Place, Parks and Recreation.
Ach so. Ja gut, das ist eher so ein bisschen deine Baustelle alles.
Ja.
Das stimmt. Habe ich wenig gesehen oder hat bei mir nicht so gezündet. Übrigens auch wie die Essensserie, die wir gerade gucken. Wir gucken die, weil so zum Essen passt das. Aber ich habe bis jetzt, wir sind in Staffel 3, immer noch nicht verstanden, warum das so brillant ist, ist Schitt's Creek leider. Ich finde das wirklich sehr durchschnittlich. Komm auf den Humor irgendwie nicht so richtig.
Tja, da kann ich dir auch nicht mehr helfen, außer geh mal zum Arzt, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was ich da noch... Achso, übrigens, Michael Schur auch noch Brooklyn Nine-Nine, ne? Also nicht, da werde ich vergessen.
Das ist gut, ja, das mag ich.
Ja, also ich... Also Schitt's Creek wird für mich vermutlich für immer in der Liste der besten Comedy-Serien einen Platz innehaben. Also wir haben das geliebt, von vorne bis hinten. Hm. Und es ist auch jede Staffel einfach besser geworden. Es hat ein tolles Ende und ja.
Ja, ich hoffe, dass es auch so ist, dass ich da vielleicht auch hinkomme. Wie gesagt, 2,5 Staffeln haben wir bis jetzt durchgehalten und so zum Essen taugt das so ganz gut. Also das ist okay.
Naja, bin ich mal gespannt. So, vorhin habe ich gesagt, manchmal wäre es ganz gut, wenn ich auch meinen eigenen Podcast hören würde. Dann hätte ich mir nicht Straw angeguckt, weil ich, weiß nicht, also erst seit kurzem wird mir halt das Thumbnail andauernd bei Netflix präsentiert und ich dachte, der wäre noch relativ taufrisch, habe also nicht mitbekommen, dass er schon länger auf dem Markt ist. Und wir haben schon in der Folge Nonstop Nuscheln, also nicht wir kann ich ja nicht sagen, ich war ja nicht dabei, es war ja der Mo, der hat da schon drüber geredet und hätte ich das gehört, hätte ich, obwohl doch, ich hätte den Film wahrscheinlich trotzdem geguckt, weil er gesagt hat, er hat einen Shyamalanschen Twist und das ist auch tatsächlich so, der kam so ein bisschen aus dem Nichts. Ja, es geht halt eine dunkelhäutige Frau, die ein Kind hat, alleinerziehend und die einen Tag erlebt und Mo hat das gut beschrieben mit aller Falling Down. Also es geht also wirklich so viel, wie dort schief geht, ja. Das ist alles auch sehr konstruiert, also viel, viel konstruierter, als das bei Falling Down der Fall ist. Das finde ich da eigentlich sehr elegant, wie diese Kette sich so dort entspinnt. Hier finde ich das arg konstruiert. Also da sind halt so ein paar Momente, wo man dann so denkt, oh, okay. Endet dann halt da drin, dass sie... einen Angreifer, sie arbeitet in einem Supermarkt, erschießt und dann auch ihren Chef noch erschießt und dann irgendwie rübergeht in die Bank, die gegenüber ist und eigentlich nur ihren Scheck einlösen will und daraus entspinnt sich dann so eine Situation, wo sie die Bank dann überfällt und die Polizei schon da ist und irgendwie muss sie da rauskommen und wird dann dadurch, dass eine der Mitarbeiterinnen, warum auch immer, ihr Handy so aufstellt, dass es jeder sehen kann und das streamt, was dort live passiert und dadurch kriegen die Menschen draußen das mit und jubeln ihr dann zu und können halt verstehen, wie es ihr geht, weil sie sich dann während des Streams, ohne es zu wissen, dann ihre ganze Geschichte erzählt, warum das alles so passiert ist, wie es passiert ist und irgendwie ist das ist arg konstruiert. Und vor allem, was mich sehr, sehr geärgert ist, es gibt so ein paar Charaktere, vor allem dann später so ein FBI-Typi, wo ich so denke, Junge, Alter, wie du dich verhältst und was für Entscheidungen du triffst, ey, du dürftest noch nicht mal deinen Kollegen einen Toast holen. Also wirklich, wie der mit den Leuten umgeht und was er dort für Dinge sagt. Das ist auch nicht so, dass man sagt, der muss jetzt mal durchgreifen, weil er ist halt ein wichtiger Mann beim FBI. Der macht halt einfach Scheiß. Also der verhandelt mit ihr, als wenn er das zum ersten Mal macht, wo ich mir so denke, hä? Was soll denn das? Das ergibt alles überhaupt gar keinen Sinn. Und es gibt so ein paar Momente, wo ich mich einfach wirklich tierisch geärgert habe. Und am Ende dachte ich, nett gemeint, gut gewollt, sieht okay aus, aber hatte mir dann am Ende zu viele Baustellen. Deswegen Straw, vor allem auch mit dem Twist, den ich auch gar nicht erwartet habe, der auch für mich nicht funktioniert, weil dafür ist halt einfach, sind diese Szenen, die man im Rückblick dann nochmal sieht, einfach dann zu anders auf einmal. Da spielt sich zu viel irgendwie auf anderen Ebenen ab. Das habe ich alles dem Tyler Perry nicht abgenommen, der das Ding hier gedreht hat. Also Straw, lass das Ding liegen, bitte.
Ja, ich folge deiner Empfehlung.
Gut,
mache ich. Ich habe jetzt so einen Film mit, der hat so ein kleines bisschen Aufruhr verursacht. Der hat bei der Berlinale einen Goldenen Bären gewonnen. Es ist ein mexikanischer Film von Alonso Ruiz Palacios. Und der wurde so ein bisschen beschrieben als die Arthouse-Variante von The Bear.
Mhm, okay.
Heißt La Cochina, der Geschmack des Lebens, spielt also im Küchenmilieu, basiert auch auf so ein Theaterstück von so einem britischen Dramaturgen, der ein Theaterstück namens The Kitchen geschrieben hatte. Das ist auch schon älter, das ist irgendwo aus Ende der 50er oder so. Und das ist jetzt sozusagen die filmische Variante davon, spielt den ganzen Film über in einem Restaurant am Times Square, das heißt The Grill. Und wir verfolgen am Anfang des Films so eine junge Einwanderin, die dort so auf Empfehlung dort sich bewirbt für die Küche. Und dann lernt die so die Leute kennen, die in der Küche schon längere Zeit arbeiten. Dort arbeiten ziemlich viele Migranten, die auch noch keine Staatsbürgerschaft oder Green Card haben sozusagen. Und dort eben mit der Arbeit da dann so mit dem festen Job und dem Prestige dann so sich erhoffen, dass sie dann Staatsbürger werden können, USA und sowas. Der Film spielt auch in, ich weiß gar nicht in welcher Zeit, warte mal, der spielt auch, also ein bisschen älter auf jeden Fall schon. Kann jetzt nicht genau sagen, wann. Aber auf jeden Fall nicht in der Jetztzeit, sondern wahrscheinlich auch so in den 60ern oder sowas. Und sonst kennt man die Schauspieler nicht. Das ist ja, wie gesagt, mexikanische Produktion. Die einzige Bekannte ist Rooney Mara. Die spielt da eine Rolle, die spielt Julia. Und der Film ist schon sehr artsy. Ist auch in Schwarz-Weiß komplett und hat so ein bisschen diese Hektik in der Küche, was ich ganz geil finde, aber hat auch ganz viele so persönliche Geschichten von den Leuten, die irgendwie mehr oder weniger nur so ins Schwarze treffen. Hat auch so ganz viele Szenen, wo auf einmal so als Kontrast zu dieser Hektik in der Küche dann so ganz ruhige Szenen sind, die elend lang sind, wo die in irgendeiner Zigarettenpause sich gegenseitig erzählen, was ihr Traum ist als Einwanderer in dem Land und erzählen sich irgendwie dann irgendwelche Geschichten, was sie nachts dann als Traum hatten. Und das ist alles sehr, sehr arzi-farzi und deswegen auch ein bisschen anstrengend und hat eben nicht durchgängig so diesen Vibe, den ich mir erhofft hatte. Ist schön gedreht aber. Und was, es gibt eine Szene, die ist überragend. Es gibt eine wirklich auch sehr lange Plansequenz mit versteckten Schnitten. Und die ist nicht nur an sich schon geil, weil in diesen Küchensetting wissen wir ja, ist halt Plansequenz einfach der Shit. Ist einfach super geil. Wenn es immer wieder in die Küche rein und dann raus ins Restaurant und dann wieder über die Gänge dazwischen und dann geht's irgendwie hinters Restaurant und dann wieder rein in die Küche. Das ist super cool, weil da passt das genau hin als Art, sowas zu drehen. Und der Clou da ist, der Film wechselt in dieser Plansequenz auch noch in so eine surreale Ebene. Weil das haben die ganz geschickt gemacht. Es gibt so ein Cola oder so ein Softtränkespender in der Küche. Da ist die Cola Light ist kaputt. Wenn man die einmal anmacht, hört die nicht auf. Und das passiert am Anfang dieser Plansequenz, dass jemand aus Versehen den Knopf drückt und dann läuft das und die Küche steht dann irgendwann so halb unter Wasser. Alle laufen so knietief durch Wasser in dieser oder durch Cola in dieser Küche dann. Und das in Verbindung mit dieser Plansequenz ist mega. Also es ist eine überragende Szene. Wenn du dich noch erinnerst, wir haben ab und zu mal ja damals die 10 Folgen gemacht und wir hatten, glaube ich, mal eine Szene, die besser ist als der gesamte Film. Das wäre auf jeden Fall so ein Beitrag davon. Mhm. Also der Film an sich, den fand ich anstrengend und ein bisschen zu überkandidelt, aber diese Szene ist der absolute Oberwahnsinn.
Also ich muss dir sagen, die Beschreibung dieser Szene klingt interessant. Es würde mich interessieren, die zu sehen. Aber ich brauche für mich persönlich halt keine Arthouse-Variante von The Bear. Ich brauche The Bear. So, ne? Also
das kann ich nachvollziehen.
So, also ja. Deswegen glaube ich, dass mich das ähnlich wenig abholen wird insgesamt wie dich. Ja.
Ja, zumal ja The Bear an sich ja schon auch nicht so dieses typische Mainstream-Dramaturgie-Ding ist. Also das ist ja teilweise auch schon sehr anders, als ja, was man sonst so guckt. Ne? Das nimmt sich ja auch viel Zeit für Sachen, die in anderen Filmen oder Produktionen sehr nebensächlich wären, weil sie einfach nicht schneller, höher, weiter unterhaltsam sind, sondern einfach in die Tiefe gehen.
Erinnern wir uns an die erste Folge von Staffel 3.
Ja, zum Beispiel. Eine der besten oder wahrscheinlich sogar die beste in meiner Sicht. Also La Cocina, ich guck mal, ob ich die Szene irgendwo raussuchen kann, die ist wirklich cool. Aber ich kann den Film jetzt nicht so super empfehlen.
Kannst du denn den nächsten Film empfehlen?
Nee, also hier scheiden sich die Geister.
Ja, nicht wirklich. Also,
ja,
Gucken wir
also,
mal.
Also ich glaube, wir würden Steven Spielberg in 50-50 teilen.
Ja, okay, gucken wir mal.
Würde ich schon sagen. Also du hast es gerade anklingen lassen, eher Team Mo. Der hat uns nämlich irgendwann mal geschrieben, ey, wir gucken gerade Playdate auf Prime. Hätten gedacht, das ist der absolute Schwachsinn, aber haben hier eine richtig gute Zeit damit und ganz viel Spaß. Und wirklich genau in dem Moment, als er das bei uns in den Chat geschrieben hat, saßen meine Frau und ich auf der Couch und wollten irgendwas gucken und hatten noch gar keine Ahnung was. Und das habe ich als Anlass genommen, den anzumachen. Und das ist ja wirklich eine der größten Krützen, die ich jemals gesehen habe. Hat bei mir, ich sag's sofort, eine 2,5 von 10 bekommen. Ich fand's komplett unterirdisch und wir hören uns gerne nochmal in einer der nächsten Folgen, ihr dürft gerne raten, welchen, dazu. Deswegen will ich eigentlich von mir aus so viel gar nicht dazu sagen. Du kannst gerne sagen, worum es geht. Es ist eigentlich nur Schwachsinn. Und ich fand alles daran unterirdisch. Ich fand alles daran scheiße. Also Playdate, die Action Dads. Die Action Dads.
Das ist auch mit, so ein geiler Beititel, ey.
Mit hier Doug Heffernan himself, Kevin James und dem Darsteller hier von Reacher. Ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt.
Alan Ritchson,
also, oh, Alter, der spielt wie ein Stück Holz. Das geht überhaupt nicht. Fürchterlich. Also, ja. Aber du hattest mehr Spaß, deswegen gebührt dir gerne die Ehre, was dazu zu sagen, was
ja,
positiv ist.
Also, ich hatte anscheinend mehr Spaß als du, das auf jeden Fall. Und ja, Alan Ritchson kann nicht schauspielern, zumindest hat er davon jetzt noch nichts gezeigt. Ich meine, wobei ich ihm abnehme, dass er sehr viel Spaß hatte bei dem Film. Also ich hatte das Gefühl, er hatte eine gute Zeit beim Drehen des Films. Man sieht ja am Ende auch noch ein paar Outtakes. Ja, Kevin James macht halt, was Kevin James halt macht. Weder positiv nach oben noch negativ nach unten. Das ist irgendwie okay. Du hast sie aber schon anklingen lassen. Es ist natürlich eine absolute Bananenstory, ja. Also Kevin James ist irgendwie so ein Loser-Typ, der seinen Job verliert und dann mit seinem Kind irgendwie den Nachmittag verbringen muss, trifft auf Alan Ritchson mit seinem Sohn und lernen sich kennen und werden irgendwie schnell so eine Art von Freunde. Geht er von dem Charakter von Alan Ritchson aus und auf einmal werden sie dann halt von irgendwelchen Typen verfolgt, die natürlich nicht hinter Kevin James her sind, sondern hinter dem Muskulösen von den beiden und dann ja ergibt sich da so ein Katz-und-Maus-Spiel. Irgendwann kommt raus, dass der Sohn von Alan Ritchsons Charakter gar nicht sein Sohn ist und dann geht's halt darum, was steckt denn jetzt dahinter und wogegen muss er sich wehren und dann lösen die beiden das zusammen. Also das mal nur so ganz grob umsponnen, denn das, was sich dann hinten raus daraus ergibt, ist wirklich, also
die haben die denn geraucht?
Ja, zu viel.
Ist das dumm?
Ja.
Was die sich alles, also wirklich, ich finde das ja manchmal beeindruckend, was man sich so kreativ einfallen lassen kann. Und du kannst niemanden, der an diesem Film gearbeitet hat, vorwerfen, dass er sich nichts hat einfallen lassen. Aber auch jede Idee ist halt einfach dumm, die es niemals hätte aus dem Writers Room rausschaffen dürfen. Alles ist bescheuert.
Ja,
alles ist komplett doof. Jeder Dialog ist dumm. Jede Entscheidung von jeder Figur ist dumm. Es dürfte nichts davon wirklich passieren. Also der Film wäre nach 2 Minuten immer zu Ende, weil nichts davon ansatzweise realistisch ist, nicht mal im Kontext der Geschichte. Das ist alles wirklich so Vollpanne, das geht gar nicht.
Weißt du, was mich das so ein bisschen manchmal erinnert hat? Also auch wenn es diese Sphäre vielleicht nicht ganz erreicht, aber ey Mann, wo ist mein Auto?
Ja, ungefähr so.
Also es ist wirklich, es wird hinten raus total bekloppt. Also es geht richtig in so eine Sci-Fi-Richtung oder wie auch immer man das nennen möchte. Da sind ja andere Kräfte am Werk und das ist komplett Banane, aber ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn man sich einfach darauf einlässt und auch absolut gar nichts erwartet, finde ich, irgendwie konnte man das weggucken, ohne, also mich hat das überhaupt nicht gestört, dass das total blöde war, weil das ist die Art von Blöde, wo ich sage, ja, das ist so bekloppt, dass es mich halt schon nicht mehr stört. Das ist einfach, das ist komplett drüber. Es ist vielleicht auch ein Stück weit seelenlos. Du hast ja gesagt, irgendwie so ein seelenloser Hollywood-Schund. Hast du wahrscheinlich sogar recht. Und irgendwie dürfte ich es auch nicht verteidigen. Und so richtig will ich das auch nicht. Aber auf der anderen Seite sage ich, gestört hat es mich auch nicht. Also
ja, was mich halt wirklich daran am meisten gestört hat, ich habe halt nicht ein einziges Mal gelacht. Ich fand halt nichts lustig. Ich fand halt alles nur dumm. Und nicht dumm im Sinne von, boah, ist das dreckig, könnte ich mich drüber totlachen, sondern man ist halt einfach alles so random und so bescheuert. Und ich wette, wenn Sandro den jemals gucken würde, was er niemals tun wird, würde der mir beipflichten. Also ich glaube, der tickt da genauso. Ich fand einfach alles doof an dem Film.
Ja, also ich kann das nachvollziehen und vielleicht sind wir dann hier am Ende im 50-50-Split. Was mich halt einfach nur manchmal so extrem verwirrt, ist, dass also ich verstehe Mo einfach manchmal nicht. Was geht denn in dem Kopf von diesem Menschen manchmal vor? Also ich hätte vorher niemals gedacht, dass er diesen Film halt gut findet. Und sowas passiert halt gefühlt mindestens ein, zweimal im Monat, wo er auf einmal mit irgendwelchen Sachen um die Ecke kommt, wo ich denke, was? Den findest du gut? Woher kommt das denn jetzt, Mo? Also.
Ja, ich habe auch mal, ich war mal bei Mo zu Besuch und da haben wir einen Film geguckt, den fand ich witzig, aber dachte mir auch, okay, das ist Mo's Ding. Das war ein Film mit Zach Galifianakis.
Ja.
Ich muss kurz überlegen, wie der hieß. Warte mal. Und da hat auch noch jemand Bekanntes, ich glaube Kristen Wiig, aber ich glaube, ja, der mag halt Kristen Wiig.
Ja, okay.
Der hieß, wie hieß denn der? Irgendwas mit Masterminds. Masterminds hieß der. Das
sagt mir sogar was, ja.
Ja, der, und der ist halt auch so komplett drüber und durch. Aber den fand ich halt wirklich witzig. Aber ich mag halt auch den Humor von Zach Galifianakis. Der ist halt auch doof, der Humor, aber der zündet irgendwie bei mir. Also auch Between Two Ferns, da könnte ich mich totlachen.
Ja, drüber. Wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, hätte ich es gesagt, weil mir tatsächlich irgendwie der allmächtige YouTube-Algorithmus in letzter Zeit immer mal wieder davon was in den Feed gespielt hat, vor allem so Bloopers, also dass du Szenen siehst, die wie sie erst schief gehen und dann siehst du danach, wie sie am Ende im Film oder in der Serie dann gelandet sind. Das fand ich sehr, sehr lustig, weil es wirkt ja immer alles so real, aber natürlich ist alles gestellt und das ist dann schon lustig, wenn du dann halt siehst, wie der Gegenüber dann halt auch komplett die Fassung verliert.
Ja, also da sind auch immer wieder Zusammenschnitte von Between Two Ferns sind auch immer Gold wert.
Ja.
Was da für geile Sachen manchmal kommen irgendwie. Ach ja, Jennifer Lawrence auch ganz großartig, wie die mal dort war, was die für Dinger ihnen an den Kopf haut. Das ist so gut. Oder auch, also einer meiner absoluten Highlights ist, als er Brie Larson fragt halt hier, was sie denn dazu sagt, dass ihre Eltern sie nach einem Käse benannt haben. Da könnte ich mich jedes Mal in die Ecke schmeißen, das ist so super.
Ja, sehr schön. Nee. Also na gut, nochmal Shoutout an Between Two Ferns. Gerne gucken, gerne definitiv. Gucken.
Ja. Ich glaube, auch auf Netflix kann man den Film gucken und auf YouTube natürlich die ganzen, womit es angefangen hat. Ich habe einen Film mitgebracht und zwar, es gibt ja bei mir zwei Kategorien von Frühstücksfilmen. Das eine sind die Standard 0815 Romcoms und das andere sind Animationsfilme. Und da gab es jetzt einen neuen auf Netflix, wurde bestimmt irgendwie auch jedem von uns irgendwie mal angezeigt. Und zwar heißt der In Your Dreams, im Traum ist alles möglich. Sieht auf den ersten Blick ein bisschen so aus, als wäre er natürlich hauptsächlich an kleinere Kinder gerichtet. Ich würde jetzt sagen, so zwischen 6 und 10 Jahren so ist, glaube ich, so die Hauptzielgruppe. Aber das gehört zu den Animationsfilmen, wo du als Erwachsener halt auch Spaß dran hast. Der ist wirklich, wirklich toll und fantasievoll und kreativ. Also der hat mich an nicht wenigen Stellen auch so an Alles steht Kopf erinnert. Weil es ja auch so um die Erschaffung von Traumwelten geht und dieser Mechanismus, wofür sind Träume eigentlich da, wofür sind Albträume da, das zu verknüpfen mit den psychologischen Hintergründen für die geistige Hygiene und sowas bei einem Menschen und wie, was das für Kinder bedeutet und was das dann später für Erwachsene bedeutet. Das ist da alles zusammen eingewoben und das finde ich schon mal toll. Deswegen macht es eben auch Spaß, das als Erwachsener zu gucken. Ich glaube auch, soweit ich das beurteilen kann, ist der auch, wenn man jetzt Kinder hat, also der ist, glaube ich, pädagogisch sehr wertvoll für Kinder. Weil es wirklich einfach dieses Konzept, dass im Traum, dass du da verarbeitest, was du so erlebst und dass du im Albtraum so ein bisschen das verarbeitest, wovor du Angst hast und dass das aber wieder dazu beiträgt, dass du dann im wahren Leben ein bisschen resilienter bist bei so Konfliktsituationen, weil du es dann im Traum ja schon mal irgendwie durchlebt hast und dich damit auseinandergesetzt hast. Also das ist wirklich toll und ich kann den absolut empfehlen.
Okay.
Was zur Handlung. Also es geht im Grunde genommen um zwei Kinder, Geschwister, und die Eltern, die haben so ein bisschen so eine Durststrecke, weil die Frau, die ist, ich glaube, die ist Akademikerin oder so, kann an einer sehr, sehr weit entfernten Uni einen Job kriegen. Und der Mann ist Musiker, sehr brotloser Kunstmusiker, der nie Erfolg hatte damit und so. Und so, ja, haben die natürlich Geldsorgen, und sie müsste den, wenn sie den Job annimmt, müssten sie umziehen, und es würde die Kinder aus ihrem Umfeld reißen. Und der Typ, der will da eigentlich auch nicht mitziehen. Und da haben die Kinder halt davor Angst, dass ihre Eltern sich trennen. Und flüchten sich dann irgendwie in so ein, ja, in so komische Szenarien. Und parallel dazu kriegen sie halt mit irgendwie, dass es die Geschichte vom Sandmann gibt. Und dann lesen die so ein Buch und sprechen so einen Zauber aus. Und seitdem können die halt in ihrem Traum dann Situationen verändern und das Leben, in dem sie leben, auch verändern über das, was sie im Traum dann machen. Und das ist halt einfach super kreativ umgesetzt, hat sehr, sehr coole Momente, hat einen absolut geilen Comic-Relief. Ich habe den Namen jetzt mal. Fleischwurst Freddy. Übelst geiles Teil. Das ist das Kuscheltier von dem Jungen. Das ist Fleischwurst Freddy. Das ist eigentlich im Prinzip nur ein ganz normaler, so eine abstrakte Giraffenplüschfigur, die irgendwann einen Riss hatte, und dann hat er immer Fleischwurst da reingetan, und dann hat das irgendwann angefangen, gammelig zu stinken, und deswegen war es Fleischwurst Freddy. Richtig gut. Also das ist absolute Scene-Stealer. Immer wenn das Ding vorkommt, könntest du dich in die Ecke schmeißen. Also es ist rundum toll. Ist für jung, für alt. Es ist kreativ, es macht super Spaß. Gibt keinen Grund, da nicht reinzugucken. Kriegt ihr auf Netflix. In your dreams. Im Traum ist alles möglich.
Ja, es klingt auf jeden Fall thematisch auch gar nicht so schlecht. Also, und dann noch in Kombination als Animationsfilm und die Referenz zu Alles steht Kopf. Und generell hast du mir schon vorher auch gesagt, könnte ich ja auch vorher irgendwie mit einbauen. Und vielleicht mitschauen habe ich allerdings nicht geschafft. Aber.
Und natürlich, der Film ist auch was für die Filmnerds, weil in den Träumen, die sie erleben, sind ja ganz viele Szenarien, die sie so manchmal in Schnelldurchlauf, in so Montagen, manchmal nur siehst du es ein bisschen intensiver. Da sind übelst viele Filmreferenzen drin. Also das ist wirklich, das macht schon alleine Spaß. Also da wird Shining parodiert und was weiß ich nicht alles. Also das macht auch nochmal Spaß, weil da kannst du halt viel drin entdecken. Für Kinder macht's halt super viel Spaß, glaube ich, weil es lustig ist, es ist schnell, es ist bunt, es ist kreativ, es ist auch lehrreich, und für Erwachsene kannst du halt solche tieferen psychologischen Ebenen drin entdecken und eben diese Filmreferenzen und so. Also da kannst du nichts falsch machen mit.
Das klingt alles super. Also ich weiß nicht, warum ich den nicht schon vorher mit eingebaut habe, aber vielleicht kommt das dann jetzt noch. Das klingt nach so einem guten Film, wenn wir abends irgendwie gerade nicht wissen, was wir jetzt eigentlich gucken wollen, dann können wir den irgendwie einwerfen.
Ja, unbedingt.
Unbedingt.
Toller Film.
Ich habe auch einen tollen Film mit. Der ist mittlerweile sogar schon ein Jahr älter als ich. Also aus dem Jahre 1984, hat damals sozusagen Studio...
Vor allen Dingen mittlerweile ein Jahr älter. Er ist einfach immer ein Jahr älter als du.
Ja, der Satz war etwas unglücklich formuliert. Was ich damit ausdrücken wollte, ist, dass der Film an sich schon so alt ist. Es ist der erste Studio Ghibli-Film. Genau genommen war er damals gar nicht der erste Film, sondern wurde erst im Nachhinein in den Kanon mit aufgenommen. Also das ist, ja, das war so um die Gründungszeit des Studios drum. Aber genau genommen war es noch unter einem anderen Namen. Aber er gilt als der erste Studio Ghibli-Film und ist natürlich von Hayao Miyazaki gedreht. Nausicaä im Tal der Winde, oder Prinzessin aus dem Tal der Winde. Es gibt anscheinend auch unterschiedliche Beititel zu. Das ist eine ganz interessante Mischung aus unterschiedlichsten Dingen, die hier vermischt werden, wie das ja so oft bei Studio Ghibli-Filmen ist. Also zum einen ist das Ganze, oder spielt das Ganze in einer postapokalyptischen Zukunft. Die gesamte Erde ist ja im Grunde genommen von so einem giftigen Pilzwald überflutet. Das Meer der Fäulnis. Und es gibt nur noch so kleine Kolonien, in denen die Menschen leben. Und eins davon ist das Tal der Winde. Und dort gibt's auch Prinzessin Nausicaä, die mit ihrem Vater da friedvoll reagiert. Und dann eines Tages von einem anderen Volk angegriffen wird und ja, dann im Grunde genommen auch gekidnappt wird, wenn man so möchte. Also die gehen dann weiter auf Reisen, weil das Ziel von diesen Angreifern ist es, einen Titanen wieder zu erwecken. Weil die Menschheit ist ursprünglich wegen dieser Titanen untergegangen und die wollen einen Titan wiederbeleben, um damit halt dieses Meer der Fäulnis und die damit einhergehenden Insekten, das sind ja unterschiedlichste Arten, die dann dort kreuchen und fleuchen, aber vor allem sind das die Omus, das sind so riesige, asselartige Wesen, also die sind haushoch oder noch größer, das sind Riesendinger, wollen sie halt damit bekämpfen und die Menschheit dann ja von dieser Sklaverei der Insekten und dieser Fäulnis halt befreien. Und die machen sich dann auf den Weg mit den Geiseln, stürzen dann ab und nach dem Absturz entdeckt dann Prinzessin Nausicaä unter diesem ganzen Nebel oder Meer der Fäulnis den eigentlich noch gesunden Wald, also es ist so eine Art Netzwerk von Bäumen, die dort unten halt noch verwurzelt sind und sie macht sich dann auf den Weg halt, ja, alle wieder zu vereinen und vor allem auch in Einklang mit der Natur zu kommen. Also es ist ja sehr oft ein Thema bei den Studio Ghibli-Filmen, Natur an sich und dass die Natur sich eigentlich nur ein Stück weit zu Wehr setzt und der Mensch irgendwie immer versucht, dagegen anzugehen, aber eigentlich müssten wir ja in Symbiose miteinander leben. Und auch das spiegelt der Film dann am Ende wieder, dass sie halt auf die Natur und auf die Tiere halt zugeht und sie halt versteht und da ja so die Einigung herbeibringt. Und ich habe es ja vorhin angesprochen, das ist so ein ganz interessanter Mix aus unterschiedlichsten Dingen. Also wir haben die Häuser im Tal der Winde sehen aus wie skandinavische Häuser. Wir haben aber auch gleichzeitig so Mühlen, die es dort gibt, die dann eher wieder so ein bisschen niederländisch aussehen. Dann hat man Flugzeuge, die so weltkriegsartig aussehen. Auf der einen Seite gibt's dann halt noch irgendwie Technik, aber viel Technik ist auch verloren. Also es ist so ein ganz interessanter Mix aus den unterschiedlichsten Stilen. Animationstechnisch sieht das Ganze noch ein bisschen anders aus als die späteren Studio Ghibli-Filme, hat noch so ein bisschen, sag ich mal, so diesen Heidi-Animationsstil von früher. Hat mich so ein bisschen daran erinnert, was jetzt nicht unbedingt das Schlechteste sein muss, aber wie gesagt, der ist von 1984, hat also schon ein paar Jahre auf dem Reifen, aber sieht immer noch fantastisch aus. Also, dass das ja so eine Art Kultfilm oder ja eigentlich ein Klassiker mittlerweile schon ist, das kann ich absolut nachvollziehen und ich kann da auf jeden Fall auch jeden empfehlen, der da auch nur annähernd ein Faible für hat, reinzuschauen, weil die Studio Ghibli-Filme, die sind eigentlich immer gut. Es gibt keine, die wirklich schlecht sind. Es gibt welche, die sind ein bisschen besser und welche sind ein bisschen schlechter. Wir haben ja schon oft über welche geredet. Der Junge und der Reiher fanden wir beide jetzt nicht so prall, aber trotzdem macht er auch vieles
Junge,
richtig.
Ich muss reiern.
Ja, ja. Aber der hier, der ist wirklich toll und den sollte man eigentlich irgendwie gesehen haben, weil es halt dieser Start auch dieses ja legendären Studios und auch der großen, großen Karriere von Hayao Miyazaki war.
Ja, ich habe ja schon oft genug betont und heute auch ja schon, dass ich eben kein Anime-Fan bin. Aber ich finde eben auch, dass vor allen Dingen natürlich diese Ghibli-Filme und auch die anderen großen Vertreter, ne, auch wie die Schinkenfilme hier, weißt du schon, was ich meine?
Makoto Shinkai.
Shinkai, genau, dass die sehr besonders sind und dass man merkt, warum. Und auch so die ganz großen Klassiker, so Akira und sowas, das sind alles Meilensteine, visuell und auch geschichtenmäßig. Also erzählerisch waren ja auch viele ihrer Zeit ja komplett voraus. Und deswegen glaube ich schon, dass ich den mal irgendwann gucken werde. Es klingt bloß für mich so ein bisschen, als wäre der in seinen ganzen verschiedenen Themen und was er so anschneidet und so, den Elementen, denen der Film sich bedient, so ein Best-of aus denen, was wir später in den anderen Filmen ausgereift einzeln bearbeitet kriegen. So klingt das ein bisschen.
Ja, wobei halt wirklich so dieses, also meinst du jetzt grafisch, was zusammengeworfen wird oder storytechnisch?
Erzählerisch. Storytelling.
Ja, also erzählerisch dreht sich halt wirklich im Kern halt vieles um das Zusammenleben aus Mensch und Natur. Also hat eine riesige, einfach ökologische Botschaft, der Film. Das ist auf jeden Fall deutlich größer als in den anderen Filmen.
Auch größer als bei Prinzessin Mononoke.
Also ähnlich groß. Das kann man schon sagen. Also dahingehend war der Film auf jeden Fall ein Stück weit seiner Zeit voraus. Also das kann man schon so sagen.
Okay. Wo würdest du den jetzt einordnen, so im Vergleich, so im Ranking der Ghibli-Filme?
Auf jeden Fall sehr weit oben. Also ich finde ja Prinzessin Mononoke nach wie vor immer noch absolut überragend. Genauso wie Chihiros Reise ins Zauberland und dann dahinter. Und dann, ja, vielleicht, das, also ich finde zum Beispiel Mein Nachbar Totoro finde ich halt auch super geil, weil das halt so ein Film ist, der eigentlich nichts erzählt. Das ist eigentlich so ein Film, der hüllt einen so ein bisschen ein, der nimmt einen einfach auf so eine Reise mit, ne? Also der hat halt nicht so eine überbordene Message. Also ist ganz anders als der Film, aber die würde ich so ein bisschen, obwohl sie so anders sind, auf eine Stufe stellen.
Ja, okay. Ja. Es ist auf jeden Fall interessant. Wir haben ja mittlerweile auch, ich glaube auch gerade deshalb, weil wir natürlich kein Anime-Podcast sind und das hier einfach auch nicht so viel haben oder nur punktuell, ist es trotzdem interessant, diese Bandbreite manchmal so zu besprechen. Und alleine, wenn du nur die Ghibli-Filme nimmst, da ist so viel dabei, was ich richtig geil fand, aber auch so vieles, womit ich nicht so viel anfangen kann. Aber qualitativ ist ja trotzdem alles gut. Also ich weiß, wir haben ja Totoro haben wir zusammen gesehen, ne?
Ja.
Genau, den fand ich auch richtig gut. Chihiros Reise ist auf jeden Fall die unangefochtene Nummer 1. Ich muss aber auch sagen, seit unserer Folge mit den Jungs ist Platz 2 bei mir definitiv Die letzten Glühwürmchen.
Ah ja.
Der ist schon bockstark.
Habe ich gerade völlig vergessen, ja.
Ja, der ist schon wirklich, wirklich stark. Auch sau niederschmetternd und traurig, aber wahrscheinlich auch deswegen so umso immersiver. Der ist schon wirklich gut. Und dann gibt es halt so Filme, die so gehypt werden, mit denen ich nichts anfangen kann. Ne? Diese hier, das wandelnde Schloss, ja, den fand ich nicht besonders.
Hast du das Schloss im Himmel gesehen?
Das fand ich ganz gut. Nicht überragend, aber ganz gut.
Das war bei mir zum Beispiel so bei Porco Rosso, weil das halt so von der Thematik mich halt überhaupt nicht angesprochen hat. Aber am Ende war das halt ein ganz guter Film. Da frönt halt Miyazaki völlig seinem Flugzeugfetischismus, ne?
Ja.
Und das ist dann so ein bisschen, und dann halt auch mit diesem Schwein als Hauptcharakter, da fremdele ich immer noch so ein bisschen mit. Ich habe jetzt hier gerade, ich habe mir nämlich letztens, habe ich mir die Ghibliothek gekauft, der inoffizielle Guide zu den Filmen vom Studio Ghibli. Und ich schmöker hier gerade noch mal ein bisschen durch und da gibt's ja auch ein paar Filme, also hat ja nicht alle Hayao Miyazaki gemacht, ne? Zum Beispiel das Königreich der Katzen könnte ja auch gerade thematisch so ein Ding sein, was sich zum Beispiel abholen könnte.
Der ist auch auf Netflix, ne?
War er auf jeden Fall eine Zeit lang mal, weiß ich gar nicht, wie das jetzt ist. Ein anderer Film, den ich auch seit Ewigkeiten endlich mal gucken möchte, ist Pompoko mit den Waschbären, glaube ich, ich glaube, er hat auch eine ziemlich große Öko-Botschaft. Der Mohnblumenberg ist auch so ein Film, der so ein bisschen so ein bisschen dahin plätschert, nicht so richtig, auch so ein Wohlfühlfilm eher ist, aber...
Ja, du warst ja damals komplett begeistert von der Roten Schildkröte.
Nee, den habe ich gar nicht gesehen.
Hä? Hast du mir den nicht gepitcht?
Nee.
Bist du dir sicher? Doch. Den hast du gesehen, den fandst du absolut fantastisch.
Wirklich?
Ja. Den fandst du richtig überragend.
Hä? Verdammt, ich werd alt. Mir entfallen Dinge.
Ich weiß auf jeden Fall, dass es so lange her ist. Es ist, glaube ich, nicht hier in unserer Zeitrechnung verzeichnet. Da muss ich ein bisschen weiter in die Chronik nachforschen. Das werde ich mal tun bei Gelegenheit. Dann kann ich dir sagen, in welcher Folge wir darüber gesprochen haben.
Und abschließend noch auch ein Film, der sehr oft genannt wird und auch sehr beliebt ist, ist Kikis kleiner Lieferservice.
Ja, auch stimmt, ein toller Film. Das habe ich schon öfter gehört, ja. Naja gut, das mal so als kleiner Exkurs zu den Ghibli-Filmen. Glaube ich, holen wir weder Mo noch Sandro ab, aber macht ja nichts. Können wir uns ja auch mal wieder vornehmen, einmal wieder zu gucken und
Ja, gerne.
Mittlerweile kann man bei den meisten ja auch sagen, die passen in unsere Klassiker-Rubrik.
Ja, tatsächlich.
Gut, dann geht's bei uns jetzt weiter. Ja, mit einem Film, wo du gesagt hast, mehr CCL geht nicht.
Ja, echt nicht.
Ich habe After the Hunt geguckt, nachdem ich viele Filme von Luca Guadagnino richtig, richtig gut fand. War ich natürlich interessiert. Luca Guadagnino hat Call Me By Your Name zum Beispiel gemacht, das Remake von Suspiria, Bones and All, dann Queer mit Daniel Craig und auch den Film, der bei mir auf der Top 5 Bestenliste im Jahr 2024 war, Challengers. Also ich bin Fan, würde ich schon sagen, und habe jetzt den neuesten Film After the Hunt geguckt, wo mir auch der Cast sehr gut gefällt, mit einer Hauptrolle Julia Roberts und Andrew Garfield, den mag ich ja sowieso extrem gerne. Und auch Michael Stuhlbarg, der auch nicht zum ersten Mal einen Film von Guadagnino mitspielt, hat eine wichtige Nebenrolle. Und in wichtigen Hauptrollen gibt es noch Ayo Edebiri, die kenne ich. Ach doch, klar, das ist die hier aus The Bear, Sydney. Mhm. Die spielt die weibliche Hauptrolle neben Julia Roberts und Chloe Sevigny, kennt man auch, hat auch noch eine Nebenrolle. Und ich sag mal so, dieser Film trägt auf jeden Fall eine künstlerische Handschrift. Also der ist schon sehr Guadagnino-mäßig, deswegen mag ich den von der Machart schon, so von der Optik und wie Szenen aufgebaut sind und sowas, das mag ich schon gerne. Aber der ist sehr sperrig. Der ist auch nicht sehr kurz, also der geht halt 2 Stunden 20. Der ist
Lang. Ich bin raus.
Ja, und ich
noch
muss
raus
sagen,
als raus.
Ich muss auch sagen, die fühlen sich länger an, als sie sind. Das ist so ein bisschen das Negative zu diesem Film. Trotzdem finde ich, es ist ein interessanter Film, wenngleich auch man über diesen Film wirklich sagen muss, es ist ein Zeitdokument. Also vor 10 Jahren hätte der so nicht rauskommen können. Und ich glaube, auch in 10 Jahren ist das auch nicht mehr Zeitgeist. Weil es geht vor allen Dingen um so ein bisschen ein Teilthema der Gleichberechtigung. Wir haben Julia Roberts als Alma, die ist Professorin an der Universität. Und wir kennen das ein bisschen bei uns, aber in den USA ist noch ein größeres Ding, dass Professoren ja meistens nicht festangestellt sind an den Universitäten, sondern freischaffend und alle immer irgendwie darum kämpfen, festangestellt zu werden. Und sie ist jetzt im Prinzip nach 10 Jahren, die sie dort schon doziert, halt in der engeren Auswahl, dort festangestellt zu werden, ebenso wie ihr Kollege, deutlich jüngerer Kollege, Andrew Garfield, der auch einen Professor spielt. Und die beiden sind sehr, sehr gut befreundet und es geht ein bisschen darum, wer es wird, und dann geht diese Debatte los. Naja, es wird ja auf jeden Fall sie, aufgrund eben, weil das natürlich besonders hip und inkludierend ist, jetzt halt eben eine Frau in so eine Stelle zu heben, weil wenn ein Mann und eine Frau gleichberechtigt sind, dann wird jetzt die Frau genommen, weil das eben besser aussieht, wenn man als Uni so das fördert. Und das ist sehr thematisch für den Film. Es geht halt viel um Frauenrechte und Gleichbehandlung. Und es gibt eben noch mit der jungen Maggie, die eben von Ayo Edebiri gespielt wird, einen Fall. Sie ist Doktorandin und ist quasi, Julia Roberts ist ihre Mentorin und sie schreibt gerade an ihrer Doktorarbeit. Und sie wirft Andrew Garfields Charakter vor, sie sexuell misshandelt zu haben. Und dann steht noch dieses, so ein bisschen dieses MeToo und dieses Missbrauchsding und Machtmissbrauch im Raum. Und es geht halt viel genau um diese Sachen, die halt gesellschaftlich aktuell natürlich extrem diskutiert werden seit einiger Zeit und auch immer noch sehr, sehr im Präsent sind. Und deswegen ist es einfach so ein gesellschaftliches Phänomen, was hier in so einen Film gegossen ist. Und ich glaube, das wird halt zu anderen Zeiten, wo das in der Gesellschaft nicht so eine tagesaktuelle Rolle spielt, einfach dann nicht so relevant sein. Deswegen ist das halt alles immer so ein Hin und Her und du wirst als Zuschauer immer in die Rolle genommen, dass du selber nicht genau weißt. Du weißt halt nicht, ob der die wirklich sexuell genötigt hat oder nicht. Du weißt nicht, also du kannst niemanden glauben. Du kriegst halt alles genauso wie die Figuren erzählt und musst selber als Zuschauer entscheiden, nimmst du dir das an oder nicht oder glaubst du dem nicht und musst selber irgendwie ein Urteil fällen. Und der Film erzählt dir nie so richtig, was wirklich Sache ist. Und das ist zum einen natürlich auch schon irgendwie clever, zum anderen aber auch sehr nervig, weil der Film dann natürlich auch nie in eine Erklärungsnot kommt. Und der Film auch nie so wirklich Stellung beziehen muss zu irgendwas. Und das kann man auch, das kann man als clever auslegen, aber auch so ein bisschen als faul. Also das ist so ein bisschen eine Ambivalenz und dazu ist es eben noch sehr lang und sehr anstrengend und ich weiß nicht so richtig, was ich von dem Film halten soll. Es ist kein schlechter Film, aber es ist auch keiner, der bei mir für irgendwie auf irgendeiner Bestenliste stattfindet. Er ist schon gut, aber irgendwie zündet er nicht so richtig. Deswegen weiß ich nicht. Es wäre interessant, da mal irgendwie eine zweite Meinung zu hören. Ich weiß nicht, ob Sandro sich den angucken würde. Würde mich dann mal interessieren, einfach da mal einen Gesprächspartner zu haben, der mir so eine zweite Meinung da mit mir mal diskutiert. Das ist aber das, was ich so zu After the Hunt sagen kann. Und ich weiß, du wirst ihn eh nicht gucken. Und jetzt noch viel weniger.
Das war mein Kopf. Der ist gerade auf die Tischplatte aufgeschlagen, weil ich kurz weggenickt bin. Nee, es absolut nichts von dem, was du gesagt hast, spricht mich an. Mich spricht das Thema nicht an. Mich spricht die inszenatorische Sprache von Guadagnino nicht an. Mich nervt schon wieder, dass sowas auf so einen elendig langen Film ausgewälzt werden muss. All seine Filme, also ich habe einen einzigen gesehen, Suspiria, den fand ich auch tatsächlich gar nicht so schlecht. Alle anderen haben mich nicht interessiert. Ich weiß nicht, das ist halt, es gibt halt so Typen oder ja Arten von Regisseuren, die machen mit mir nichts und er gehört halt einfach dazu. Ich glaube auch nicht, dass sich das großartig ändern wird.
Ja, ist auch eigenartig, ne? Sandro ist da auch super ambivalent, ne? Der fand ja Call Me By Your Name absolut furchtbar. Wenn er ihn überhaupt gesehen hat? Weiß gar nicht. Nee, doch, ich glaube, er hat ihn gesehen und fand ihn furchtbar. Und Suspiria fand er sehr gut, aber er ist natürlich auch immer sehr schnell, um den Finger zu wickeln, wenn Filme als einen der Hauptcharaktere das Setting haben. Weil bei Suspiria geht es ja vor allen Dingen um dieses altehrwürdige Balletthaus da und was so eine Art Eigenleben hat. Und auch immer, da ist Sandro immer sehr, sehr leicht zu kriegen mit sowas. Und ich glaube, stimmt, Challengers fand er ja auch den fürchterlichsten, ästhetischsten Film, den er je gesehen hat. da ist er ja auch, also fand ihn, glaube ich, auch super langweilig, aber halt einfach sehr gut inszeniert. Und so zieht sich das durch diese verschiedenen filmischen Beiträge. Also ich weiß nicht, ich werde es immer wieder versuchen, weil der Mann macht bei mir auch, trifft auch manchmal sehr ins Schwarze. Aber es ist immer auch ein bisschen anstrengend und du musst halt genau diesen Sweet Spot finden, dass das Anstrengende für dich nicht anstrengend ist. Das ist, glaube ich, die Krux bei ihm.
Ja, ich würde sagen, gucken wir mal, ob das bei dem nächsten Film auch so ist, denn der war durchaus auch manchmal, ich will nicht sagen anstrengend, aber er war so ein bisschen wie das Leben selbst. Es gibt Aufs und Ups und manches davon ist nicht schön, manches davon ist dann wieder wunderschön. Und ich muss sagen, Train Dreams, das war ein Film wie eine Meditation auf das Leben an sich, auf Mensch und Natur, auf Verlust und Trauer. Ein Film, der mich von Anfang bis Ende komplett begeistert hat. Und also ich war selten echt so begeistert. Das ist der Wahnsinn.
Und das freut mich. Wir haben uns ja beide vorgenommen, den zu gucken. Haben wir ja auch jetzt für diese Folge getan. Und ich muss sagen, ich weiß genau, was du angedeutet hast, weil das ist auch so ein bisschen das, was bei mir dazu geführt hat, dass ich vieles an dem Film sehr meisterhaft fand und wirklich toll gelungen. Und ich aber auf der erzählerischen Ebene halt sagen muss, was will der Film mir sagen? Also das ist wirklich so komplett ereignislos. Also du siehst halt das Leben von einem Menschen irgendwie so halb runter erzählt. Mit, also sehr, sehr unspektakulär halt einfach. Und was man aber sagen muss, und da lege ich mich fest, es ist der visuell schönste Film des Jahres.
Das ist der Wahnsinn.
Also was hier gemacht wird, das ist unglaublich. Der Abspann setzte ein Und ich dachte mir, okay, ich will wissen, wer die Kamera gemacht hat. Gebt den Mann einen Oscar. Also wenn der nicht nominiert wird für einen Oscar, das sieht ja so fantastisch aus, was in diesem Film stattfindet. Und es ist so vielseitig. Also was für Perspektiven, Weitwinkel, Nahaufnahmen, kleine Miniaturwelten am Boden, Kameraschwenks, Panoramen, Natur ohne Ende. Es ist so toll. Innenräume, also was manchmal in der Hütte nur mit Kerzenlicht beleuchtet stattfindet, ist unglaublich. Also visuell ist das der schönste Film, den wir dieses Jahr gesehen haben.
Ja, und vor allem, ich weiß nicht, ob ich schon jemals so ästhetisch und so majestätisch und so erdrückend einen Baum hab umfallen sehen. Also es gibt's ja auch mehrfach hier in dem Film. Ich weiß nicht, wie hier manche Sachen inszeniert worden, dass man davon praktisch erschlagen wird, aber auf eine positive Art und Weise. Das ist wirklich, also da kann man den Film gar nicht groß genug machen, weil also der muss dort eine Oscar-Nominierung bekommen. Der wird auch wahrscheinlich noch zig andere Oscar-Nominierungen bekommen. Auf jeden Fall wird es eine Nominierung für den besten Hauptdarsteller geben. Joel Edgerton wird eine bekommen, vermutlich Felicity Jones auch, William H. Macy wahrscheinlich als Nebendarsteller. Also
ja.
Ton, Schnitt, also
man kann ja mal kurz auch sagen, worum es geht, ne? Haben wir jetzt ja noch nicht so ein bisschen. Der Film Train Dreams spielt in einer sehr interessanten Zeit, ne? So diesen Umbruch zwischen Ende des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Also genau in dieser spannenden Zeit, wo in den USA Industrialisierung, Erschließung des Landes, technischer Fortschritt, gesellschaftlicher Wandel aus dem wilden Westen hinein in die Moderne und so. Das ist ja eine unglaublich spannende Zeit. Also wir gucken hier halt einen Typen zu, der genau diese krasse Zeit miterlebt, der in seinen jungen Jahren noch mit anstrengendster Muskelkraft für die Eisenbahngesellschaft arbeitet und unter schwierigsten Arbeitsbedingungen halt Schienen baut, zusammen mit Gastarbeitern und was der da alles erlebt und am Ende seines Lebens feststellt, dass das alles, also dass es jetzt Straßen gibt aus Beton und Autos und so. Also das ist total krass, was dieser Film abbildet. Und wir verfolgen hier eben Robert Grenier, gespielt von Joel Edgerton, der ja das eben macht, sich verliebt, sich und seiner Frau ein kleines idyllisches Haus. Also wer will dort nicht wohnen, wenn du diesen Film siehst? Also einfach komplett abgeschnitten, dort sind keine nervigen Nachbarn, irgendwas ist einfach nur ein super idyllisches Haus an einem Fluss. Was will man mehr? Ja, was will man mehr? Er will nämlich gerne mehr mit seiner Familie die Zeit verbringen, die ist nämlich wirklich schön, aber er muss eben ganz viel auswärts, weit weg eben arbeiten. Er ist Saisonarbeiter, um die über viele Monate hinweg eben die Eisenbahnschienen dort zu bauen, unter, wie gesagt, schweren Bedingungen. Felicity Jones spielt eben die Angetraute, die dann zu Hause auf ihn wartet. Auch dann ein Kind später haben die zusammen und sie muss sich eben allein um das Kind kümmern. Und es kommt dann halt zu einem sehr, sehr krassen Schicksalsschlag, als er irgendwann nach einer langen Phase wieder nach Hause zurückkehrt. Und das begleiten wir. Also dieses Leben von ihm zeigt der Film Train Dreams.
Und ich kann im Grunde genommen deine Kritik komplett nachvollziehen. Also das ist verständlich zu sagen, ja, okay, wir schauen ihm halt bei seinem Leben zu, bei einem Ausschnitt aus seinem Leben. Und viel mehr passiert nicht. Es gibt eigentlich keine wirkliche Story. Dieser Film ist, wie ich vorhin schon angedeutet habe, einfach nur eine Meditation auf viele unterschiedliche Themen, Versatzstücke, die hier drin verarbeitet werden. Wie gesagt, Verlust und Trauer, du hast es gesagt, der Schicksalsschlag, Mensch und Natur, also er ist ja der Natur auch verbunden und man merkt ja dann auch hinten raus, dass er da dann auch so ein bisschen überlegt, ob das alles, was er da macht, ob das alles so richtig ist. Einsamkeit, Isolation, der amerikanische Traum, ne, und das, was er dann am Ende ja nicht erreichen konnte, und auf einmal ist das Leben eigentlich zu Ende und er sitzt ich will nicht spoilern, aber es gibt zum Schluss auf jeden Fall dann nochmal so eine tolle Szene, wo er dann auch so ein bisschen über das das Leben dann halt sinniert und es geht auch so ein bisschen auch nach der Suche, nach dem Sinn des Lebens, um am Ende dann festzustellen, ja, so richtig gibt's eigentlich keinen. Man lebt sein Leben, es gibt Themen, die aufkommen, die man bearbeitet, wenn man so möchte, und irgendwann ist das Leben vorbei. Und das fängt der Film mit Bildern ein, das haben wir nun schon gesagt, die einen einfach nur gefangen nehmen. Und deswegen kann ich natürlich verstehen, dass das keine Geschichte ist, die irgendwie durchdekliniert ist wie bei anderen, wo es eine Exposition, ein Hauptteil und ein Ende gibt, sondern das ist halt einfach ein Ausschnitt. Und mich hat das komplett gefangen genommen. Also ich weiß nicht, hat einen Punkt bei mir getroffen.
Ja, also das kann ich total verstehen. Was man auch noch sagen kann, wir kriegen auch innerhalb dieser Spanne, die wirklich eben einfach eine heiße Zeit historisch dort war, auch so kleine Eckpunkte, die habe ich während des Films immer gegoogelt und die stimmten tatsächlich. Es gibt eine Szene, wo der diesen Kometen sieht. Den gibt's wirklich. Der kommt alle 70 Jahre irgendwo in seiner Umlaufbahn an der Erde vorbei. Das nächste Mal sieht man den, glaube ich, 2040 oder so. Nee, 2060, genau. 2061 oder so kommt er das nächste Mal wieder und es passt genau mit den Ereignissen im Film zusammen, wo der den sieht. Es gab auch noch irgendeine technische Errungenschaft, wo ich mir dachte, hä, gab's das da schon? Und genau irgendwie ein Jahr vor dem Jahr im Film wurde das technisch erfunden. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich habe gerade versucht, meinen Google-Suchverlauf zu checken, aber so weit geht's nicht zurück. Aber weiß ich, habe ich gegoogelt und es stimmte auch. Also er hat mich auch total angeregt, historisch diese Zeit, in der das spielt, irgendwie zu verfolgen. Das fand ich ziemlich interessant.
Ja, und können wir vielleicht auch noch mal ein Wort über William H. Macy verlieren, der hier als Arne Peeples eine der geilsten Performances seit langem einfach mal auf die Leinwand zimmert. Das ist der Wahnsinn, ey.
Wirklich, lange nicht mehr so gut gesehen, den Mann. Mochte ihn schon immer, es ist ein Sympath, ich mag alle seine Rollen gerne, aber hier, ich habe auch so ein bisschen gedacht, Mensch, den habe ich ja wirklich lange nicht mehr gesehen. Und was er hier liefert, ist wirklich, also wie du schon sagtest, so eine Oscar-Nominierung für eine Nebenrolle würde ich ihm sehr gönnen.
Ja.
Also schauspielerisch toll, bildtechnisch, kameramäßig über jeden Zweifel absolut erhaben. Ich kannte ihn nicht, ich möchte die Credits jetzt geben. Es ist, der Kameramann ist Adolfo Veloso. Der hat auch nicht wirklich irgendwas anderes gefilmt, was ich groß kenne. Also ich hoffe, ich werde mehr von dem Mann sehen. Der ist wirklich also ein Künstler.
Er hat dich im positiven Sinne gebrochen, sodass du ganz alleine vorm Fernseher saßt und dir eine kinky Love Story angeguckt hast.
Ja, das ist witzig, das war so ein Film, den gab es in einer Amazon 99 Cent Aktion und wir hatten so ein bisschen im Chat geschrieben und Mo hatte auch gesagt, ja, ich habe auch mal zugeschlagen, den und den und den und so und er hatte auch diesen Film, über den ich auch so drüber gescrollt bin, genommen. Deswegen habe ich gedacht, ach komm, nehme ich den auch. Vielleicht klappt es ja, dass wir uns irgendwie im Podcast zusammenfinden und drüber sprechen. Ich glaube, mittlerweile hatte ich mal nachgefragt, der hat den dann nicht geguckt. Der ist dann nach 30 Tagen verfallen. Hat gesagt, oh ja, passiert öfter. Ist mir auch schon öfter passiert, dass ich da Filme geschossen habe, die ich dann nicht geguckt habe in den 30 Tagen. Man sollte meinen, das reicht, aber manchmal nicht. Deutsche Produktion heißt Broke Alone, A Kinky Love Story. Und handelt von einem jungen Mädchen, die wohnt in so einer ziemlich gut gelegenen, hippen Wohnung in Berlin und hat aber keine Kohle, weil sie hat dort mit ihrem Freund gewohnt und der Freund sollte die Miete bezahlen und hat die Miete aber nie gezahlt und sie erwischt ihn in flagranti mit einer Affäre in der Wohnung, schmeißt ihn raus und kriegt dann eben einen Anruf vom Vermieter, hier übrigens, du hast seit irgendwie 4 oder 5 Monaten keine Miete gezahlt, wenn du das nicht in den nächsten 2 Wochen überweist, dann vermietet er die Wohnung weiter und die ist halt heiß begehrt, weil die irgendwie in der Lage und Größe halt irgendwie Gold wert ist und die dort für ein Appel und ein Ei wohnen. Und sie hat aber auch keinen Job und studiert irgendwie was mit Kunst, also brotlose Kunst, par excellence dann am Ende. Hat also keine Kohle, steht kurz davor, auf die Straße gesetzt zu werden, muss sich irgendwas einfallen lassen und kommt eben auf die Idee, Camgirl zu werden. Und das Ganze spielt eben noch, das kommt noch mit dazu, sie könnte ja einfach irgendwo kellnern oder sowas, aber nee, der Film spielt nämlich in der Corona-Zeit und sie muss zu Hause bleiben und kann eben nichts machen, kann keinen Job annehmen, kein gar nichts und hat in dieser Situation einfach wirklich nur noch die Idee, okay, dann wäre ich halt Camgirl und fängt halt an, in dieser Welt Camgirl zu werden, in ihrer Wohnung dort und stellt halt irgendwann fest, dass das irgendwie ihr dann auch was geben kann, weil ihr Vater hat eine Psychologie oder eine Psychoanalysepraxis oder sowas und wollte eigentlich immer, dass sie das studiert und dann eben in seine Fußstapfen tritt. Deswegen hat sie natürlich auch irgendwie ein Faible für so psychische Themen und fängt dann an, eben irgendwelche Leute, die sich dann halt bei ihr einwählen, sich eigentlich nur einkeulen wollen, halt irgendwie dann zu, mit denen halt dann über so ihr Seelenleben zu reden und einfach fest für die da zu sein und ein Ohr zu haben und denen dann halt zu helfen, wie so ein Psychologe. Und das ist dann so eine Kombination aus Camgirl und irgendwie auch Psychologin und Kunst fängt sie dann auch irgendwann in ihrem Stream zu machen und diese Kombination ist irgendwie so abgefahren. Also der Film ist kreativ, der ist irgendwie im besten Sinne nicht deutsch, also der fühlt sich nicht unbedingt so an, als wäre es ein deutscher Film, der hat nicht so diesen Mief, sondern der kommt irgendwie frisch daher, der ist cool geschauspielert, also die Hauptrolle, um die sich, sag ich mal, 80% des oder 85% des Films dreht, die ist einfach gut. Die macht das total toll. Ich glaube, es war sogar ihr Spielfilmdebüt. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Nora Easley. Die ist wirklich toll. Die kann das tragen, den ganzen Film. Und die ist zwischen wirklich, die kann verletzlich spielen, die kann selbstbewusst spielen, die kann laut sein, die kann sexy sein. Die bringt das alles mit. Und ich glaube, das brauchst du, um so einen Film halt zu machen. Auch in diesem begrenzten Mikrokosmos ist ja quasi wie ein Kammerspiel, weil es ja nur in der Wohnung spielt und so. Es gibt witzige Begebenheiten, es gibt Begebenheiten, wo es nicht zu gewollt ernst wird, aber eben trotzdem auch wichtige Themen anspricht. Ja, Einsamkeit oder Verklemmtheit oder Probleme mit der eigenen Identität und solche Geschichten. Das wird da alles angesprochen, aber auch nicht zu schwer, sondern alles irgendwie so locker fluffig. Ist witzig. Kann sich sehen lassen. Also mal ein wirklich guter deutscher Film. Broke Alone, The Kinky Love Story.
Ja, Mensch. Weiß ich nicht. Also du bist zwar ja voll des Lobes, aber so richtig habe ich jetzt nicht gedacht, den muss ich mir unbedingt mal anschauen. Dafür gibt es so viele andere Dinge. Mindhunter zum Beispiel.
Siehste.
Weißt du, da nimmt man so einen langen Gang auf sich, ja, und am Ende kommt nichts bei rum.
Ja, oder nur für einen.
Nur für einen, genau.
Wir haben den Film geguckt, den auch Sandro schon sehr, sehr hoch angepriesen hatte. Und zwar in Folge, es geht um The Long Walk, der Todesmarsch. Und den
basierend auf einem Roman von Stephen King.
Ja.
Einer der 5000 Verfilmungen, die es von Stephen King so gibt.
Genau. Also Mo und Sandro haben in Folge Nummer 119 oberkörperfrei Pferde waschen, voll des Lobes aus allen Kehlen diesen Film in den Himmel gelobt. Und das war für mich irgendwie witzigerweise vor dem, dass sie den reviewed haben, für mich so ein absoluter CCL. Habe irgendwie den Trailer gesehen, dachte mir, pff, nee, brauchst du nicht. Und dann wurde ich ja förmlich genötigt, den zu gucken und habe es auch getan und muss sagen, ich habe das nicht bereut.
Ja, also bei mir war es ja von Anfang an kein CCL, also ich wollte den auch schauen. Ich finde halt einfach die Idee total spannend, wobei ich so das Setup dahinter so ein bisschen ja putzig finde. So, also es geht ja am Ende darum, dass 100 Jugendliche einen Marsch 50. starten.
50.
Okay, dann müssen wir mal eine Nachricht an IMDb schreiben, da steht nämlich 100. Aber ist ja am Ende auch egal, eine große Anzahl von Jugendlichen, die sich halt für diesen Long Walk anmelden und dann da genau, einen Marsch machen.
Wir gehen jetzt von Zahlen einfach wieder weg und machen solche komischen Angaben, wie bei dem Einsparungsgesetz hier in Deutschland zu den Sanktionen da hier, wo es ging, ja, wir können Milliarden sparen. Irgendwie waren es erst 60 Milliarden, dann waren es 10, dann waren es 6, dann waren es 5, dann waren es viele und jetzt sind es 66 Millionen oder so. Ja.
Ja, genauso machen wir es auch. Wobei, ich kann dir jetzt auch sagen, wo der Fehler herkommt. Ich habe jetzt hier nämlich nochmal eine andere Quelle angezapft. Also du hast natürlich recht, im Film sind es 50, im Roman sind es 100.
Ah, okay, da haben wir es.
Auf jeden Fall, das ist ein Wettbewerb, der dann, der dort jährlich stattfindet. Das ist auch eine postapokalyptische Zukunft, in dem, ich weiß gar nicht so genau, so eine Art Militärregime an der Macht ist. Man erfährt da eigentlich nicht so richtig was drüber. Aber damit die Bevölkerung mal wieder angefacht wird, sich den Arsch aufzureißen und mal wieder zu arbeiten und ja, nicht zu rebellieren, gibt's halt diesen Wettbewerb, diesen Marsch. Und das funktioniert so, dass die starten und ab Startschuss müssen die drei Meilen und dann halt 5 Kilometer pro Stunde sind es ungefähr, müssen sie dann laufen und wer langsamer läuft, die haben dann da so Gerätschaften, die das messen, da werden die sofort angezählt und wenn das zu oft passiert, also wenn sie dreimal länger als 10 Sekunden, glaube ich, stehen bleiben, dann werden sie erschossen.
Genau.
Und das Ganze läuft ja im wahrsten Sinne des Wortes so lang, bis nur noch einer übrig ist. Und das soll die Bevölkerung bei Laune halten, beziehungsweise dazu anfachen, ja nicht aufzumucken und vernünftig zu arbeiten. Und da denke ich mir immer so, okay, interessant. Glaube ich nicht, dass das funktionieren würde, aber gut, nehme ich einfach mal so als Setup halt hin, damit der Film funktioniert. Und das mal beiseite geschoben, muss ich halt einfach sagen, dass halt diese ganze Inszenierung, wo ich mich gefragt habe, kann das den Film denn tragen? Also die gehen ja nur die ganze Zeit und es kann ja auch nicht wirklich viel eigentlich passieren, weil können die stehen bleiben an einer Ortschaft und da irgendwas machen, weil dann werden sie sofort erschossen. Das muss also immer, man muss also immer in Bewegung bleiben. Natürlich können sie, wenn sie wollen, auch schneller gehen, aber wir sehen ja, dass das dann irgendwann auch die Leute an ihre physischen und psychischen Grenzen bringt und da Knöchel wegbrechen und generell der Film halt nicht damit spart, auch Brutalität zu zeigen. Und das hat mich von Anfang bis Ende wirklich sehr gut bei der Stange gehalten, muss ich sagen. Das war überraschend, weil ich wollte den schon sehen, aber ich habe mich gefragt, wie macht der Film das? Schafft er das? Und ich finde, das hat er gut gemacht.
Ich weiß ganz genau, was du meinst, ne? Also, der Film geht ja auch fast 2 Stunden. Das ist schon eine Lauflänge für so eine, ich sage jetzt mal, dünne Story, wo du einfach nur Leuten dabei zuguckst, wie sie eben laufen. Der Film holt komplett alles inszenatorisch aus diesem Setting raus. Das muss man dem wirklich zugutehalten. Das ist nie langweilig. Ich war auch durchweg gefesselt. Es gab keine Durststrecken, wo ich mir dachte, boah, jetzt zieht sich das aber. Was das Inszenatorische angeht, was das Storytelling angeht allerdings, muss ich wirklich sagen, bin ich auch am Ende so ein bisschen auf dem Punkt, naja, also da hätte ich jetzt keine 2 Stunden für gebraucht, um mir das zu erzählen, was mir der Film so erzählt. Er ist durchweg unterhaltsam. Deswegen hat keine Länge für mich, aber das, was am Ende rauskommt, was ich gesehen habe, das rechtfertigt nicht unbedingt die Lauflänge. Das ist so ein bisschen das, was mich an dem Film stört. Was mir nicht schwer gefallen ist, ist, dieses Setting hinzunehmen. Und das gar nicht groß zu hinterfragen. Ich finde, der Film macht es auch ziemlich geschickt, dich da so reinzuwerfen, dass du nicht unbedingt das in Frage stellst, was da so passiert und warum das passiert und warum das geht und warum sich da Leute freiwillig melden und so. Es wird ja auch so ein bisschen erörtert, während die unterwegs sind. Dass es ja keine so richtige Freiwilligkeit ist, sondern sich aus dem gesellschaftlichen Druck und auch aus so einer Form von Hoffnung irgendwie ergibt und so, was halt sehr widersprüchlich ist, aber irgendwie doch funktioniert. Ich weiß auch nicht warum. Das mochte ich schon, aber insgesamt fand ich schon, ist die Story schon trotzdem irgendwie dann doch ein bisschen zu dünn, auch wenn sie durchweg unterhaltsam ist.
Ich kann, glaube ich, ein bisschen verstehen, worauf du hinaus willst. Wobei ich jetzt erstmal sagen will, ich mache hier natürlich auch wieder was ich wahrscheinlich bei dem Film gar nicht machen sollte. Ich hinterfrage zu viel, weil du hast ja recht. Also man wird irgendwie so reingeworfen und es geht gar nicht darum, sich zu fragen, ist das realistisch oder nicht, sondern es geht ja darum, was der Film uns am Ende irgendwie mitteilen oder sagen möchte. Und wie du es ja jetzt sagst, die werden dort reingeworfen, die müssen sich beweisen und nur der Stärkste gewinnt. Das ist ja auch schon so eine überhöhte Kapitalismuskritik, die hier aufgebaut wird. Ne? Also nur der Stärkste gewinnt, wer nicht mitmacht, der bleibt auf der Strecke und der bringt es halt zu nichts. Klar, das wird hier absolut überhöht, indem die Leute halt einfach erschossen werden. Aber ich sag mal, hat ja auch Stephen King geschrieben, ne? Also der bringt also halt auch gern mal Leute um.
Ja, also deswegen finde ich auch, da ist der Film besonders stark, finde ich, dass dieses Setting überhaupt stattfindet. Weil die Chance ist ja nun mal 1 zu 50, um da lebend rauszukommen aus der Nummer. Und die Wahrscheinlichkeit ist also deutlich höher, dass du einfach dein Leben lässt, dass es nicht einfach so ein ist, ja, ich habe das mal probiert und habe halt nicht gewonnen. So wie, ja, es kommt so ein bisschen rüber wie, ich spiele mal Lotto und dann gewinne ich halt eben nicht, aber wenn du nicht gewinnst, bist du halt tot. Ja. So, das ist halt das einfach das Thema in diesem Film und ich finde, das ist geschickt gemacht, weil das eben für so viel steht und weil das von den Figuren auch gut transportiert wird. Und allen voran natürlich auch Raymond Garrity, der hier, sag ich mal, der ist, an dem wir uns als Zuschauer natürlich dran heften. Um ihn herum passiert das eben alles. Wir verfolgen ihn bei dem Marsch und er wird gespielt von Cooper Hoffman. Und ich bin sehr, 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 sehr dankbar, dass einer der tollsten Schauspieler, den die Filmwelt jemals gesehen hat, nämlich Philip Seymour Hoffman, der viel zu jung gestorben ist und was wirklich eine Tragödie ist für alle Filme, die der halt noch hätte raushauen können, dass der uns wenigstens diesen Jungen hinterlassen hat, der wirklich, wirklich toll ist, von dem wir noch viel sehen werden.
Ja, und nicht nur er war toll, sondern auch David Johnson, der sein, ja, am Ende Freund Peter McFries gespielt hat.
Richtig.
Und die beiden hatten, man hat denen total abgenommen, dass die sich halt angefreundet haben und dass sie am Ende dieses Marsches sich gegenseitig verstanden haben und wirklich richtig gute Freunde geworden sind. Also die Chemie zwischen den beiden war wirklich grandios. Und das trägt den Film halt auch richtig, richtig stark ins Ziel, muss man halt einfach mal sagen.
Ja, vor allen Dingen auch immer, du hast ja immer im Hinterkopf die Prämisse, die können gute Freunde werden, wie die wollen. Einer von beiden stirbt. Am Ende, spätestens ganz am Ende geht es er oder ich. Das ist so perfide und so psychologisch intelligent gemacht. Das muss man dem Film wirklich zugute halten.
Und was der Film halt auch clever macht, ist halt, dass die Gewaltspitzen sehr sparsam gesät werden, aber wenn sie kommen, auch, also das erste Mal, wo einem halt der Kopf weggeschossen wird, da dachte ich auch so, wow, okay, ja, jetzt geht's los. Das ist schon echt nicht ohne.
Ja.
Ich sag mal so, für den Casual Watcher, da wird einem schon ein bisschen was abverlangt. Man sieht auch, also die dürfen ja auch keine Pinkel- und Kackpausen machen. Also wenn die dann halt kacken müssen, dann bleibt halt einer mal kurz stehen und kackt dann dahin so, ne? Und sieht man dann nur aus der Ferne. Also die Kamera schwenkt jetzt nicht direkt hinter den Arsch, aber all das wird halt schon
zum Glück nicht.
Zum Glück nicht.
Aber vielleicht hätte der Film noch einen Punkt mehr gekriegt von dir. Wer weiß das schon?
Und das erinnert mich immer wieder an der Schacht, ey, wo der eine seinen Arsch oben nach unten hält und dann runterkackt.
Oh, ja,
das war auch so.
Ich finde auch so, gibt's durchaus Parallelen zum Schacht. So ein bisschen. Mhm. Ne? Ja. So wie einer nach dem anderen aus dieser wirklich komischen Situation so ausfällt und sowas. Hat schon auch was davon.
Und ich habe mich sehr gefreut, Ben Wang wiederzusehen, den ich ja in Karate Kid dieses Jahr auch gesehen habe, als neues Karate Kid. Der seine Rolle auch hier ganz gut spielt. Und generell, ich fand alle, die dort mitgespielt haben, die machen einen guten Job. Es gibt viele unterschiedliche Charaktere, natürlich auch so ein paar, die einen irgendwie abnerven, aber die sind auch so angelegt, damit da halt genug Spannung und Drama entsteht. Weil wir haben es ja gesagt, das entsteht ja im Grunde genommen viel durch so kleine Spielchen untereinander und Dialoge, die dort entstehen. Und das Das ist gut geschrieben. Und worauf ich jetzt eigentlich noch hinaus wollte und vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe, du meinst ja, okay, für das, was am Ende rauskommt, ist der Film dann zu lang. Aber ich finde schon, dass er sich für das Ende, was er am Ende präsentiert, so viel Zeit nehmen musste, um halt die Beziehung zwischen den beiden auch entsprechend zu unterfüttern. Also das ergibt sich für mich schon als sinnhaftig.
Ja, Also es ist natürlich ein bisschen perfide, das bei dem Film zu sagen, aber ich muss hier ganz klar sagen, für mich ist bei dem Film der Weg das Ziel. Also es ist schon...
Ich weiß, das ist ein bisschen bitter, wenn man so von dem Film spricht, aber der Weg ist schon das Ziel.
Ich habe bis jetzt noch nicht einen einzigen Marker für ein Cold Opening gesetzt und weiß schon, dass ich keine anderen jetzt raussuchen muss, weil das wird's. Also ist doch ganz klar. Super.
Also mich hat das Ende sehr, sehr unbefriedigt zurückgelassen.
Ja, wollen wir aber kurz einen Spoiler machen und drüber reden?
Können wir gerne tun. Mach mal die Sirene an hier. Ihr könnt da gerne das in eurem Podcatcher des Vertrauens gibt's Kapitelmarken, da könnt ihr jetzt einfach in das nächste Kapitel danach springen.
Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht.
Wenn ich's hören will, der hält jetzt die Ohren zu.
Ja, also am Ende, ja, man kann sich das schon denken, die beiden, die jetzt Kumpels geworden sind, sind die letzten, die noch laufen. Und Raymond Garrity, der ja eigentlich als Ziel hatte, am Ende den nicht Governor, wie heißt er, den
Major.
Captain, nee, den Major, Major, gespielt von Mark Hamill, ja, von Luke Skywalker himself, den umzubringen, weil er seinen Vater umgebracht hat. Das ist eigentlich sein ganzer Antrieb, daran teilzunehmen. Und das weiß natürlich Peter McFries. Und eigentlich lief es darauf hinaus, dass Peter sich wahrscheinlich irgendwie hätte opfern wollen, aber Raymond kam ihm zuvor und blieb dann stehen, wurde erschossen. Und eigentlich war sein Plan, also jeder Gewinner bekommt nicht nur Geld, sondern er darf sich auch einen Wunsch erfüllen lassen. Und ja. Raymond hätte sich gewünscht, dass er eine Waffe bekommt, ja, von einem der Wachen, die dort stehen, und dann hätte er den Major erschossen. Und diesen Part, den übernimmt dann Peter für ihn.
Ja. Ich fand zum Beispiel auch einfach seinen Wunsch interessant, weil sein Wunsch wäre ja gewesen, für zukünftige Todesmärsche, dass es eine neue Regel gibt, dass nämlich zwei gewinnen können.
Ja.
Mhm. Das ist natürlich für die Situation, in der die sich befinden, die davon nicht mehr profitieren können, auch nochmal so ein kleiner Wink gewesen, den ich cool fand als Idee. Aber ich finde eben hier, Ich im Kontext des Films schon, aber so richtig kaufe ich das dem Film nie ab, dass der sich in dem Moment dann dafür entscheidet, das zu machen. So, also irgendwie fand ich das unbefriedigend.
Also ich fand das schon stringent, konnte das nachvollziehen. Also es kam für mich jetzt nicht völlig aus dem Nichts. Was mich immer noch so ein bisschen fragend zurücklässt, ist halt die Inszenierung dieser Szene an sich und dann auch die allerletzte Szene. Ich kann das noch nicht einordnen, weil da stehen ja ein Haufen Wachen und da ist ein Militärapparat, der das Ganze irgendwie durchführt. Und er sagt, naja, okay, gib mir mal die Waffe und dann muss er das machen, weil das ist sein Wunsch, alles klar. Und dann erschießt er halt den Major und dann sieht man so, wie er einfach nur weggeht. Also wie der Marsch am Ende irgendwie als Bild, als Metapher weitergeführt wird. Aber keiner der Umherstehenden kommt auf die Idee, da einzugreifen oder irgendwas danach zu unternehmen. Also ich bin mir ziemlich klar im Bilde, dass das bewusst so inszeniert wurde, aber ich verstehe noch nicht so ganz genau, wieso. Vielleicht wirklich, um zu sagen, ja, The Walk geht weiter, also den wird's nächstes Jahr wieder geben, aber irgendwie fand ich das seltsam, dass er da so einfach mit davonkommt, aber weiß ich nicht, wie du das siehst.
Was passiert, passiert dann nämlich irgendwie, also es ist so die Konsequenz, deswegen geben die den Gewinnern ja auch irgendeinen Wunsch. Also es gibt wirklich wenig Zäune, an denen die stehen bleiben müssen, um diesen Wunsch umzusetzen. Also die dürfen sich nur nichts wünschen, was irgendwie die Regierungsform verändert oder irgendwelche in Stein gemeißelten Verfassungsgesetze oder so dürfen sie nicht ändern, aber im Grunde genommen sonst alles dürfen die sich wünschen. Und ja, ich glaube, dass sich dann eben dem Gewinner dieses Todesmarsches halt eben damit Tribut gezollt wird, dass eben alles akzeptiert wird, was die sich wünschen.
Auch ja, wenn es aber halt also, ist,
dass sie jemanden umbringen. Ja.
Ja, aber das hat er sich ja nicht gewünscht. Er hat sich eine Waffe gewünscht. Und das, was er dann gemacht hat, ist ja schon wieder was anderes. Ich meine, klar, was will man mit einer Waffe? Man will jemanden erschießen, wahrscheinlich, ne? Aber trotzdem ist das ja nicht der eigentliche Wunsch. Er hat sich ja nicht gewünscht, ich möchte den Major umbringen, sondern er hat gesagt, ich möchte eine Waffe. Und ja, weiß ich nicht. Also irgendwie, vielleicht war das notwendig, um die Aussage des Films zu untermauern und das dann halt so ein bisschen überhöht darzustellen. Aber irgendwie fand ich das ein bisschen seltsam. Aber nichtsdestotrotz trotzdem für mich insgesamt ein befriedigendes Ende. Wenn ich das jetzt mal so ein bisschen außen vor lasse, weil das macht es mir jetzt nicht wirklich madig.
Ja, nee, das muss ich ja auch sagen. Ich finde, das ist so ein bisschen, das wäre das i-Tüpfelchen gewesen, was den mich für mich jetzt von einem sehr guten Film auf einen überragenden Film gehoben hätte. Aber ich verstehe auch jeden, der den auf eine Jahresbestenliste nimmt. Also, das finde ich fein.
Das könnte bei mir passieren.
Siehst du mal.
Ja.
So, Grande Finale.
Ja, jetzt kommt noch mal der Papa hier.
Ja, so sieht's nämlich aus, ne? Ich habe den Stromberg-Film geschaut. Ich muss jetzt mal kurz eruieren. Also, Sandro interessiert sich, glaube ich, für Stromberg nicht die Bohne. Ich bin mir bei Mo nicht sicher, aber ich glaube, der hat damit auch so gar nichts am Hut. Ich glaube, du auch nicht, oder?
Wenig. Also, ich hab die Serie früher kaum geschaut. Ich kenne natürlich viele Ausschnitte und viele Memes und so, das ist schon klar. Ich habe auch die Originale nie in Gänze geschaut. Originale, also es gibt ja eigentlich nur ein Original und das amerikanische ist ja auch schon ein Remake.
Ja.
Und ich habe den alten Stromberg-Kinofilm gesehen und den fand ich nur so mittel. Also den fand ich irgendwie viel zu lang und der hat mich irgendwann regelrecht verloren. Auch wenn der hat lustige Szenen, ne? Also nur noch 5 Tote. finde ich immer noch super. Ja. Und lass das mal den Papa machen auf der Bühne. Da sind schon gute Sachen dabei und die kann ich auch irgendwie zitieren und irgendwo mit reinwerfen. Und die kannte ich schon, bevor ich den Film gesehen habe. Und dann habe ich den gesehen und dachte so, ich fand ihn schon ein bisschen langweilig.
Okay, gut, das ordnet aber viel ein. Ist bei mir völlig anders. Ich bin Stromberg-Fan der ersten Stunde. Hab die Serie komplett gesehen. Einmal, aber ich habe etliche Folgen oder ganze Staffeln mehrmals gesehen. Also ich finde das schon wirklich genial und ich finde, das ist auch die Paraderolle von Christoph Maria Herbst und auch prinzipiell so dieses ganze, wie das angelegt ist, und das ist so ikonisch, diese Figur. Und ich muss auch sagen, es ist auch, trifft auch sehr, sehr stark meinen Humor einfach. Und ich arbeite ja seit meinem Arbeitsleben in einem Büro und für mich gehört das irgendwie zur Religion da dazu. Also da gehört Stromberg mit dazu. Die Sprüche sind legendär, nicht wenige davon verwende ich sehr, sehr, sehr regelmäßig in meinem Alltag. Ich bin großer Stromberg-Fan und ich finde, also der Stromberg-Film, den du gerade für dich persönlich als relativ mittelmäßig abgestempelt hast, das ist für mich die perfekte Adaption von einer Serie auf die Kinoleinwand. Also der hat all das, was die Serie geil macht und nochmal einen Schnuff mehr, dass man sagen kann, jo, das ist ein Film. Also für mich geht halt eine Umsetzung, eine Serie mit einem Film abzuschließen, nicht besser als das. Das ist grandios. Jetzt hat sich ja die Crew entschlossen, 10 Jahre oder 11 Jahre später einen zweiten Film zu machen. Und das haben die nicht von ungefähr gemacht, sondern das haben die gemacht, weil die gemerkt haben, dass das, was ich gerade so leidenschaftlich beschrieben habe, wirklich ein Standing ist, was viele Leute fühlen. Und dass es einfach eine neue Generation von Menschen gibt, die das jetzt geil finden, die noch nicht mal geboren waren, als die Serie angefangen hat. Und das ist wirklich ein Phänomen, das ist unglaublich. Und die haben irgendwie die Macher, also Ralf Hussmann, der Drehbuch und Produktion verantwortlich ist, und Arne Feldhusen, der die Regie immer geführt hat in der Serie, die haben ein Fantreffen gemacht vor ein paar Jahren, ich glaube 2, 3 Jahren oder so, haben da den ersten Kinofilm gezeigt und waren völlig weggeblasen und überwältigt von der Resonanz und von dem Fantum und diesen Kult, der sich da drum gebildet hat, und haben deswegen, sind die ins Grübeln gekommen und haben Geldgeber gesucht, haben sie auch gefunden, die Geldgeber in Form von ProSieben und weiß ich jetzt nicht genau, noch irgendwie einen größeren Geldgeber hat es gegeben und haben dann diesen Film ins Leben gerufen und jetzt 11 Jahre später mit dem kompletten Cast einen neuen Kinofilm gemacht. Das erstmal so als lange Vorrede. Ich war mit meiner Sofabegleitung am Montag schon im Kino, denn da gab es den Livestream der Premiere in Berlin mit Vorgeplänkel. Also wir saßen ungefähr 4 Stunden im Kino, gab roten Teppich und Interviews mit den ganzen Schauspielern und mit dem Regisseur und gab es noch Clips dazu und noch so ein bisschen Rückblick und Zusammenfassung von Sachen, die da passiert sind und warum das so gut ist und all das und dann im Anschluss eben der Film. Und ich sage jetzt mal als Urteil vorneweg, ich fand den schon gut, fand den lustig und ich fand auch wieder beeindruckend, dass die es geschafft haben, so geile Sprüche teilweise wieder hier sich auszudenken für diesen Film. Aber so insgesamt bin ich ein bisschen enttäuscht. Das liegt daran, ich vergleiche es jetzt mal ein bisschen mit Westworld. Mhm. Westworld war so geil in Staffel 1 und 2, weil dieser Mikrokosmos in den Parks so gut funktioniert hat und weil das alles so in sich in dieser Welt so besonders war und da seine eigenen Regeln hatte und das für sich funktioniert hat. Und in der dritten Staffel Westworld gehen die Androiden aus dem Westworld Park in die richtige Welt und dann ist es im Prinzip ein ganz normaler Film über unsere Welt, in der eben Androiden sind. Und so ist es hier auch. Als das Ganze in dem Mikrokosmos Büro Kapitolversicherung stattgefunden hat, war das brillant mit seinen eigenen Regeln und seiner eigenen Ästhetik und seinen eigenen Running Gags und Thematiken. Und jetzt ist es aber so, wir sind eben im neuen Film nicht mehr in der Kapitolversicherung, sondern außerhalb dessen. Der Rahmen des Films ist folgender. Die Serie Stromberg lebt ja davon, dass das quasi wie so eine Dokumentation war über ein Büro in der Kapitolversicherung. Und jetzt sind wir eben danach und man will mal gucken, was 10 Jahre später mit den Leuten aus dieser Dokumentation geworden ist. Werden dann alle eingeladen und es soll so eine Sendung im Fernsehen geben, wo das ein bisschen aufbereitet wird. Und dann soll man mal sehen, was machen die Leute jetzt alles. Das heißt, wir haben genau dieses Prinzip. Es spielt eben nicht mehr in dem Arbeitsleben der Kapitolversicherung, sondern wir sind jetzt in der echten Welt und die Leute aus diesem begrenzten Raum finden jetzt in der Welt statt. Und das ist schon mal so ein bisschen Dämpfer. Und was ich halt wirklich schlimm finde, natürlich muss man sich jetzt bei so einem Film mit Wokeness auseinandersetzen. Weil Stromberg an sich ja eine Figur ist, die eckt an, die ist politisch unkorrekt. Und das versucht man jetzt eben natürlich aufzuarbeiten und in Kontext zu setzen und sich damit kritisch auseinanderzusetzen. Und das nervt mich. Es ist klar, dass es kommen muss und ich finde es auch okay in einem gewissen Maß, aber es wird einfach zur Handlung. Es geht die ganze Zeit nur darum, darf man das? Darf Stromberg so sein, wie er ist? Hat er die Möglichkeit, sich zu wandeln? Muss man den aus einem anderen Kontext sehen? Und weiß ich nicht. Im ersten Drittel fand ich das vollkommen okay und angemessen und ich finde es auch gut, dass es thematisiert wird, aber dass der ganze Film davon handelt, das nervt mich nur. Das finde ich ein bisschen blöd. Und es führt auch dazu, dass die Figur auch nicht wirklich gut wegkommt. Also der kriegt halt wirklich krass Prügel, hat eine Sinnkrise und fängt dann irgendwie so halb an Amok zu laufen und steht dann halt am Ende wirklich nicht gut da. Und das finde ich halt für jemanden, der Liebe für diese Figur hat, halt echt nicht schön, den so als gescheiterten Typen zu sehen, der immer noch nicht begriffen hat, dass er seine flapsigen Sprüche nicht raushauen kann und dann so ein armes Würstchen ist, was einem nur leid tun kann. Das finde ich halt irgendwie keine schöne Conclusio für so eine Figur, die man so lieb gewonnen hat.
Ja, also das klingt ja überraschend kritisch. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, wobei ich natürlich auch wenig über den Inhalt des Films wusste. Und ich kann das, so wie du es jetzt erläutert hast, auf jeden Fall schon nachvollziehen, dass das irgendwie ein bisschen schade ist für die Fans der ersten Stunde, wenn die Rolle halt in diese Richtung geschrieben wird, ne?
Ja, Also rein inhaltlich ist das die konsequente Verarbeitung dessen, was die Figur ist und was die Figur jetzt für unsere Gesellschaft im heutigen Kontext bedeutet. Das ist absolut logisch und sinnrichtig, das zu tun. Aber es ist halt so gar nicht der Spirit der Serie. Es geht einfach in der Serie um diesen Typen, wo du dich fragst, wie ist der in eine Führungsposition gekommen, so inkompetent und bescheuert, wie der ist und wie dumm der den ganzen Tag labert. Und das willst du doch sehen. Du willst doch diese Figur in diesen Kontext sehen. Und meinetwegen auch übertragen in was anderes. Am Ende des Kinofilms, des ersten Kinofilms, wird ja angedeutet, dass er in die Politik geht. Und da gibt es ja genügend solche Sprechblasentypen, die den ganzen Tag Schaum schlagen und irgendwie labern und da ist nichts dahinter. Die können halt nur reden und es ist nur hohles Gelaber. Und das hätte funktioniert für mich. Das wäre für mich der Ansatzpunkt für den zweiten Film gewesen. Dass der irgendwo Karriere gemacht hätte in so einem Parteibüro, auch nicht bis an die Spitze, weil er dazu dann doch zu inhaltsleer und inkompetent ist, aber dass er schon irgendwie in so einer gewissen Blase es geschafft hätte, in der Partei irgendwo so weit aufzusteigen, dass er schon was zu sagen hat. So, das wäre für mich so eine Handlung gewesen. Aber ihn jetzt irgendwo da reinzusetzen und zu zeigen, ja, mit seiner Einstellung kann er halt nichts werden und ist halt nichts geworden und er sollte sich auch mal überlegen, ob er noch so sein will. Das weiß ich nicht, ob ich das sehen will. Das ist nicht das, was die Fans von Stromberg toll finden, glaube ich.
Ja, Mensch. Da haben wir erst so einen langen Marsch hingelegt und dann kommst du hier noch mit so einer leicht niederschmetternden Kritik für Stromberg.
Trotzdem ist er cool gemacht. Er hat natürlich die liebenswerten Figuren, sind alle mit dabei. Ulf, Tanja, Schirmchen, Ernie, gespielt von Björne Mädel, der hat zum Beispiel eine tolle Entwicklung gekriegt.
Der ist Life-Coach oder so, ne?
Ja, genau. Das Ding ist ja, Ernie ist halt so ein bisschen minder bemittelt und ist ein Opfertyp und wird ja bei Stromberg permanent gemobbt. Und wirklich übel gemobbt. Also es kommt innerhalb der Serie, kleiner Mini-Spoiler, zu einem Selbstmordversuch von ihm. Das ist schon harter Tobak. Aber der ist jetzt halt einfach Life-Coach, der ein Buch geschrieben hat, Du bist kein Opfer oder so, wo halt Leuten sagt, wie sie mit Mobbing umgehen. Und das aber so als so ein ganz schmieriger Typ, der immer noch total Panne ist. Und das funktioniert super als Weiterentwicklung. Das ist konsequent und das macht auch mit der Figur total Sinn. Und es ist eben auch eine positive Reflexion dessen, was passiert ist. Und dass man damit halt umgehen muss und dass er diese Not zu einer Tugend macht, das ist eine geile Entwicklung. Aber die von Stromberg selber, die funktioniert für mich in dem Film nicht. Wenngleich auch der Film wirklich lustige Szenen hat. Also das erste Drittel ist sehr, sehr gut. Da hatte ich auch noch sehr, sehr viel Spaß. Es kommen immer noch weiter im Verlauf coole Situationen, absurde Sachen, geile Sprüche. Das ist schon alles noch da. Mir gefällt halt einfach nur die Handlung, die erzählt wird und der Ton nicht. Weil so das gesamte Werk so ein bisschen sehr, sehr doll gewollt wirkt. Und ähnlich wie After the Hunt, spulen wir mal 10, 15 Jahre in die Zukunft, da funktioniert der Film überhaupt nicht mehr.
Tja. Was nehmen wir da denn jetzt mit aus dieser Folge? Das ist ja jetzt hier, ich sag's nochmal, wir enden hier auf wirklich düsteren Noten. Was, Berg?
Kleiner Downer, ja, das stimmt. Da müssen wir das Ganze irgendwie wieder fröhlich wirken lassen. Du hast ja angedeutet am Anfang, wir haben noch viel vor dieses Jahr. Es ist keine Überraschung, wenn wir unserem Muster getreu bleiben. Ihr kriegt von uns natürlich ein schönes Spezial zu den schlimmsten Flops und Fails des Kino- und Serienjahres. Das wird wieder sehr unterhaltsam. Wir hoffen, dass wir den lieben Mo in bestester Rant-Laune haben. Das macht immer sehr Spaß, da freuen wir uns das ganze Jahr über drauf. Dann gibt's natürlich unsere Top-Folge zu den Serien. Was ist bei uns die besten Serien geworden des Jahres und natürlich auch die Top-Filme-Folge, die wird es auch geben. Das sind also drei Speziale, die irgendwo um Weihnachten, Jahreswechsel rauskommen, die euch da die Feiertage hoffentlich ein bisschen versüßen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Bis dahin und haben wir noch ein kleines bisschen Zeit übrig. Nächste
und Berg,
Woche.
Vor allem, hier sind für jede der drei Specials war hier ein Beitrag dabei.
Ja, das stimmt. Siehst du mal. Das heißt, wir haben da nicht zu viel versprochen. Dann nächste Woche haben wir aufgrund von terminischer Verschiebung so einen kleinen Spot irgendwie noch freigekriegt für eine Folge, die wir noch füllen müssen wollen. Da haben wir gerade relativ spontan entschieden, Sandro und ich werden euch da beehren nächste Woche, sofern nichts dazwischen kommt. Wir werden ein kleines Harry Potter Special machen. Wir haben zwar schon mal in der Vergangenheit, das ist aber schon einige Zeit her, ein Harry Potter Special gemacht, damals mit dem Steven von The Sleeper und mit der Liz Eulenherz, die das mit uns gemacht hat, mit uns zwei beiden. Da sind wir sehr in die Tiefe gegangen. Nächste Woche wird es mal ein bisschen eine andere Perspektive auf Harry Potter geben, denn Sandro hat ja bisher diese Filme nie gesehen, hat aufgrund seiner reizenden Sofabegleitung jetzt aber einen Marathon hingelegt und hat alle Filme zum ersten Mal geguckt. Und mit mir Ollen Potter Ultra will er diese Gedanken teilen. Das werden wir also nächste Woche für euch machen. Ja.
Weißt du denn schon, wieso sein Tenor am Ende ausfällt?
Gar nicht. Ich will es auch vorher einfach nicht wissen. Das werden wir einfach live in der Folge ausrambolen. Ich glaube, das wird gut. Ja, okay. Und dazwischen ist auch noch geplant, ein kleines Special noch sogar einzufügen, denn wir hatten ja heute schon mal das Thema Stephen King. Wer ist da mehr prädestiniert als Mo? Der ist unser Stephen King Verfilmungs-Adaptionsexperte hier im Podcast. Und wir haben ja gerade eine sehr brandaktuelle Serie, die du schon mal erst Folgen reviewed hast, nämlich S, Welcome to Derry. Die geht zu Ende und da bietet sich doch so ein kleines S-Special an. Das können wir euch auch schon mal teasen. Das ist alles geplant und bis diese 5 Folgen durch sind, sind wir schon im neuen Jahr und sind dann wieder wie gewohnt mit den regulären Folgen für euch da. Aber bis dahin könnt ihr euch auf allerhand geile Specials freuen.
Ja, in diesem Sinne, tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei. Macht es mal gut und lasst den nächsten Kinofilm mal wieder den Papa machen.
Und lass das mal den Papa machen. Der Papa macht das gut.